Warnhinweis. Die folgende Folge Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast, enthält hochpromillige Inhalte. Sollten Sie an schwerem Gerät arbeiten, einen Hundewelpen auf dem Arm tragen oder sich auf eine Fahrprüfung vorbereiten, so könnte diese Folge Sie aus dem Konzept sowie sich und andere in Gefahr bringen. Der Gefahr zum Trotz haben sich Tim Melzer und Sebastian E. Merget mit Hans Reisetbauer, dem Dauerbrenner und Promillier, zum Gespräch getroffen. Bei Fiete Gastro mit der Schnapszahl 137. Ein letzter Hinweis, bitte trinken Sie Alkohol in Maßen und damit sind nicht die riesigen Bottiche auf dem Oktoberfest gemeint. Prost!
Du hast eine ganz schön bewegte Woche schon hinter dir. Wir haben heute Freitag.
Oh, du leck mir am Arsch.
Wir haben heute Freitag, das liebe Zuhörer. Und ich weiß, dass Tim von Montag bis Donnerstag durchgedreht hat.
Durchgedreht hat. Es liegt immer dran, wenn ich Urlaub hatte. Danach gibt's erstmal knüppeldick.
Aber schön, oder? Und,
kann ich nicht sagen, weil jetzt kommt's wirklich knüppeldick. Wir haben schon die ersten Kitchen-Finale gedreht, ja, ja, für Next Season. Sehr schön, muss ich sagen. Sehr, sehr schön. Ganz tolle Personen, die da wieder mitmachen. Sehr besondere Folgen. Bislang. Ich fliege Dienstag, das darf man, glaube ich, sagen. Nee, darf ich nicht. Ich darf ja nicht sagen, wohin ich fliege.
Auf jeden Fall. Machen wir weg. Oh, wie schön. Aber,
kein Aber,
die erstgenannte Stadt eben ist ja jetzt zu dieser Jahreszeit wunderschön.
Aber wenn die so warm ist wie heute Hamburg, dann kotze ich.
Ich wünsche dir, dass du ein bisschen Zeit hast.
Weil dort. Letztes Mal, als ich da war, war es November, da hatten wir 20 Grad.
Also, du Dienstag sagst du, 28, 27, 27, 29, 30 bei strahlendem Sonnenschein.
Ist zu heiß für diese Stadt.
Ah, ja, stimmt. Aber
es
geil.
Es ist zu heiß für diese Stadt.
Da kannst du in dem großen Park eine schöne Joggingrunde machen. Kannst du eine schöne Joggingrunde machen.
Ja, komm, lass mal loslegen.
Ich muss abarbeiten. Ich habe hier viele Sachen.
Okay.
Ich war mal wieder auf einem VIP-Event unter dieser Woche, auf einem gastronomischen VIP-Event.
Warum bin ich denn hier eingeladen?
Du machst so Sachen wie arbeiten.
Ich bin nirgends eingeladen.
Da fahre ich also mit meinem Lastenfahrrad durch die Karolinenstraße am Kochkontor vorbei und frage mich, was ist denn da für eine Schlange?
Wahnsinn, ne? Gennaro Contaldo war
dein Lehrmeister, ja. Gennaro saß da, signierte Bücher um Bücher um Bücher um Bücher.
Ich habe gehört, war richtig lange Schlange, war sehr erfolgreich.
Es war wirklich eine lange Schlange.
Ja, was mich sehr freut, weil er natürlich medial in dieser Art und Weise ja hier gar nicht so sehr vertreten ist.
Offenbar irgendwie kennen
aber
die Leute
ihn. Aber scheint da seinen sehr, sehr guten, engen Zirkel zu haben. Und Kochbuchkonto ist natürlich auch eine tolle Adresse für ihn. Ne?
Ja.
Also war toll.
Und dann parke ich also mein Lastenfahrrad da. Und dann dachte ich mir, nee, das ist mir viel zu lang, diese Schlange.
Ja.
Nur um Hallo zu sagen. Wollte wieder gehen. Kommt eine Frau auf mich zu, die Dame vom Kochkontor.
Ja.
Wo denn Tina? Der Herr Melzer, Tina, danke. Wo denn der Herr Melzer bliebe?
Ja.
Ich sag, boah,
das kann nicht sein. Wir haben telefoniert die ganze Zeit.
Sie sagte das genauso zu mir. Gut. Und ob ich nicht noch eine Möglichkeit hätte, dich herzusagen. Also wenn ich nicht, ich hatte den Satz noch nicht fertig gesprochen. Da war schon ein junger Mann hinter mir. Hallo, ich bin von der Mopo.
Ja.
Ich habe gehört, Sie haben Kontakt zu Tim Melzer.
Ja.
Könnten Sie ihn bitte herholen für ein Interview? Wir sind nur wegen Tim Melzer hier.
Ja. Das war auch geplant, aber ich habe viel gearbeitet, wir haben uns privat gesehen. Ausgiebig und zur Genüge, und dann muss man auch mal sagen, das ist ja auch das Schöne, es ist ja selten genug, wenn wir uns sehen, dass wir dann mal eben keine berufliche Klammer haben, aber natürlich haben wir sehr viel Zeit miteinander verbracht und wir hatten auch kurzfristig überlegt, ob wir schnell noch was Gemeinsames machen, aber ich habe es nicht geschafft, ganz simpel.
Was heißt was Gemeinsames machen?
Ja, halt so ein Interview oder irgendwas.
Ach so, okay.
Ne? Aber ich sag mal so, wird nicht das letzte Mal sein, dass wir ihn sehen.
Du hast lieber Videos gedreht auf Instagram mit Flachwitzen, für die du mich teeren und federn würdest. Ich habe nur mal einen auf Wunsch von Herrn Meier gibt's heute Eier.
Ja.
Da habe ich mir echt gedacht, entweder hast du es dir bei mir abgeguckt, kann natürlich auch sein. Oder?
Oder was?
Ja.
Ist so ein bisschen.
Ja, wo kommt das denn her?
Ich muss mich eingrufen.
Wirklich.
Ich muss mich eingrufen und in diese Welt so. Und wenn man dann so, also ich meine das ja ernst, was ich mache, aber ich muss es auch ein bisschen energetischer rüber machen. Und ich bin kein guter Verkäufer für meinen Kram. Da gibt es bessere Köche, bessere Verkäufer als Köche, die da einfach hemmungslos und sofort die Kamera an ist und geil finden. Und ich bin da immer so, meine Methodik ist ja, wenn mein Name drauf ist, ist gut, fertig.
Aha.
Also ich habe da eine ganz komische Arroganz und ich kann das ganz schwer anpreisen. Ich nehme ja auch ungern meine Bücher in die Hand oder so und halte sie in die Kamera. Da tue ich mich wirklich, wirklich, wirklich schwer mit, immer noch. Also und dann, weil ich dann mich auch selber irgendwie nicht ganz richtig ernst nehmen kann, und dann nehme ich mich lieber gar nicht richtig ernst.
Also ich fand den Einstieg sehr gut.
Habe ich mir da spontan ausgedacht.
Ich fand's gut. Ich hätte noch was. Heute kommt auf den Tisch Fisch. Damit könntest du auch einsteigen, wenn es eine Geheimzutat geht, die rund um Fisch geht.
Ja, jetzt ist das
für
alle Ewigkeiten verbrannt, weil glaubst du wirklich, dass ich so wenig Stolz habe, um Sachen von dir anzunehmen?
Es wäre ja einfach mal so ein bisschen Teamwork auch so. Über
aber warum sollen wir nach so vielen Jahren noch damit anfangen?
Du, einfach mal, um zu überraschen.
Nee, wirklich, unsere Erfolgsbasis ist eben halt nicht Kommunikation und keine Zusammenarbeit.
Okay, pass auf. Ich gehe zurück auf mein Lastenrad.
Ja.
Und von dort bin ich dann weiter zum nächsten VIP-Event geradelt.
Ja,
nach Winterhude ins Chör.
Gutes Restaurant.
Schöne Side-Story. Mhm. Josh, der Besitzer, sagte zu mir, ist so lustig, Tim redet so viel und so gut über unser Restaurant, aber war noch nie da.
Ja. Aber ich bin so ein Fachmann, dass ich wirklich rauslesen kann, raushören kann. Und ich habe sie auch gesehen, letztes Jahr bei einer Verleihung,
Dieses Jahr, in Hamburg.
Jahr war, guck mal.
Newcomer des Jahres.
Dieses Jahr. Und bocksympathisch und das, was man liest. Und das ist ja meine Kunst. Man denkt immer, ich bin nur ein Dummschwätzer. Aber ich verstehe schon oft, wenn ich das Maul aufmache, über bestimmte Dinge. Deshalb rede ich auch selten negativ über Kollegen, andere Restaurants, andere Köche oder so. Weil ich glaube schon, dass, was ich dann sage, auch viel Gewicht hat.
Das stimmt. Jedenfalls Josh und auch Paul heißt, glaube ich, der Zweite. Die würden sich sehr freuen, wenn du mal vorbeikommst. Aber, Überraschung, der Laden läuft auch ohne dich gut. Und ja, im Sinne von, du brauchst jetzt keine großartige Werbung dafür
das
machen, die
das
sind richtig happy.
Nicht. Nein, es geht ja um, also wenn solche Läden da, wenn es solche Läden gibt und Menschen gehen da essen und dann finden das eigenständig als gut, dann machen wir verdammt viel für die Hamburger Gastro-Szene.
Ja, das stimmt.
Ohne irgendwelche 24-jährigen Hüpfdohlen, die nur kurz an der Pizza lecken.
Und jetzt wird nämlich noch mehr gemacht. Das war nämlich das war nämlich dieses Event, da wurde eine App gelauncht.
Oh.
Und diese App, das wollte ich dir gerne mal erzählen, was du davon hältst, die nennt sich Hidden Table. Es geht um Folgendes. Hidden Table ist eine App, die auf Fine Dining Restaurants und die Restplätze mit einem vergünstigsten Kennlernmenü spezialisiert wird und angeboten wird und Nutzer so kulinarische Erlebnisse in ihrer Stadt neu entdecken können. Das bedeutet?
Kulinarisches Resteficken.
Zum Spottpreis.
Nein. Ist gut. Ist sehr gute Idee.
Jetzt mal ernsthaft.
Ja, ist sehr gute Idee.
Also
wenn die App das schafft, ich sag mal, namhaft zu werden, also präsent zu sein, dann ist es in der Tat so, Mensch, wo wollen wir heute mal essen gehen? Dann gehst du auf die Seite, also so stelle ich mir das vor.
Ist eine App?
Dann habe ich eine App und sag, was wollen wir heute essen? Und dann ist ja der Erfahrungswert, das höre ich auch immer wieder über die Bollerei, die ist immer ausgebucht. Ja, die ist ausgebucht über Open Table, weil wir ein bisschen Restkontrolle noch über die Vergabe der letzten Tische selber innehaben wollen. Aber es ist in der Tat so, dass du bei uns eigentlich am selben Tag noch für Samstag auch nochmal einen Tisch kriegen kannst. Oft lohnt sich der persönliche Kontakt, also das einfach vorbeikommen, Viertelstunde Geduld mitbringen, halbe, dreiviertel Stunde, dann kriegst du oft einen Tisch. Insbesondere da ist es wirklich spannend, weil viele dieser Restaurants ja auch mit einer etwas längeren Reservierungsfrist arbeiten.
Genau. Und immer mal wieder No-Shows haben.
Und dann gehst du, keine Ahnung, 18:30 Uhr auf die Seite.
Genau.
Dann guckst du dir an, was ist da im Angebot. Dann werden die Restaurants dadurch auch bekannter und präsenter. Ne? Also weil man, ach Mensch, habe ich noch nie gehört. Es gibt jetzt auch diesen Ein-Sterne-Laden in Hamburg, der immer wieder aufpoppt, aber den ich so noch gar nicht gegriffen habe. Und ich vergesse es immer wieder, wenn ich mal drüber nachdenke, wo ich essen gehen kann.
Und wie er heißt? Weißt du auch
nicht. Oder so ähnlich?
Ja,
Lisbeth. Ist es Lisbeth?
Lisbeth.
So ganz komisch. Ich weiß immer wieder, aber irgendwas ist so, und dann sehe ich da, Lisbeth hat zwei. Geil, stimmt, Lisbeth ist gut.
Und vergünstigter Preis.
Kannst du machen, musst du nicht machen.
Du zahlst dann quasi wie im Kino das Ticket schon vorab. Allerdings sind Getränke exklusive.
Ja,
aber gut, das finde ich völlig in Ordnung.
Ja, ist super. Gute App.
Gut. Ich hatte liebe Grüße an Malte und Laura, die das ins Leben gerufen haben. In München geht's weiter schon.
Stark.
Und dann wollen die das Ding wirklich ausbauen. Stark. Ich persönlich finde es echt gar nicht so doof.
Das ist super. Ich sag mal, Table zum Beispiel irgendwie gefühlt 4 Monate im Voraus.
The Table.
Ja. So, wenn du da einen Tisch haben willst. Und wenn da, und wir hatten ja mal die Zeit lang jetzt ein bisschen eingeschlafen, dass ich Kevin gesagt habe, irgendwie, pass auf, wenn da bei euch mal ein spontaner Storno ist, ruf mich doch einfach an. Vielleicht habe ich richtig Bock oder hab Zeit oder was Spontanes, irgendwie so, was jetzt gar nicht so blöd klingen soll. Aber
nein, tut's ja nicht.
Und dann, das hat ein, zweimal gut funktioniert. Oder ich konnte ihm einen Freund anrufen, wo ich sagte, ich wusste, dass der da immer essen gehen wollte. Und dass diese Reservierung manchmal ganz schön anstrengend ist.
Okay, das bringt mich auf ein weiteres Thema. Es gibt jetzt ein Restaurant hier in Hamburg, da kannst du dir, also in vielen, du kannst dir, wenn du bei einem Italiener eine Pizza isst oder so, kannst du dir die Pizza, die du nicht schaffst, mitgeben lassen. In dem Karton. Ne?
Das kannst du in jedem Restaurant, ja.
Okay. Und das Restaurant nimmt jetzt 60 Cent für diesen Pizzakarton. Jetzt wollte ich von dir wissen, bevor du mich jetzt wieder anplögst, warum das in Ordnung ist. Ich spreche fürs Volk unserer Zuhörerschaft. Es ist nicht meine Meinung. Das Volk der Zuhörerschaft fragt sich, ob das in Ordnung ist. Man isst für 30, 40, 50 Euro meinetwegen, hat ja diese Pizza gezahlt, hat sozusagen ein Anrecht darauf, die auch zu essen, schafft sie aber nicht, kriegt sie netterweise einen Pizzakarton und dann kommen auf die 70 Euro, 60 Cent in dem Fall, für einen Pizzakarton. Kannst du das verstehen oder nicht?
Also das Hotel, ich sag mal so, das Hotelzimmer im Hotel für Jahreszeiten, auch ohne Alsterblick, kostet, als Beispiel kostet es nicht, weiß ich, 1000 Euro. Das Hotelzimmer im, nenn mal eins, ein anderes.
Motel One am Michel.
Motel One am Michel kostet 150 Euro. Das sind vier Wände, das ist Backstein, da ist Teppich drin, da ist ein Bett drin, da ist Heizung, warm Wasser aus der Wand. Warum kostet das eine 1000, warum das andere 150?
Naja, da könnte ich dir jetzt 40 Gründe nennen.
Ja, nenn mal.
Also du hast erstmal mit Sicherheit im Hotel für Jahreszeiten ein viel besseres Erlebnis, was die Nacht und das Schlafen angeht.
Warum?
Und bessere Matratze, bessere Kissen, Auswahl an Kissen, Auswahl an Bettdecken. Du hast
Wir wissen, was Matratzen kosten. Pro Nacht für 850 Euro Unterschied.
Dann hast du eine Minibar, die deutlich mehr aufbieten kann als im Motel One. Da gibt's gar keine.
Da wird Service eingepreist. Mhm. Dadurch ist es nicht das Zimmer ist teuer, der Service ist teurer. Das, was sowieso mit angeboten wird, was vermeintlich umsonst ist, wird alles zu dieser Gesamtsumme hochgepumpt. Das ist auch der Unterschied zwischen einem Stehimbiss und einem Restaurant. Wir haben Service. Und ich kenne die Preispolitik dessen nicht und ich finde jetzt 60 Cent auch wirklich nicht unverschämt. Da hat es ein bisschen was mit Verpackung zu tun. Du hast praktisch, du sitzt da, du isst. Du nimmst das, eigentlich ist deine Dienstleistung abgeschlossen in dem Moment, wo du den Teller abräumst. Das ist das, was du bezahlst. Richtig?
Ja.
Und jetzt kommt noch ein zweiter Arbeitsschritt hinzu.
Echt? Findest du das ein Arbeitsschritt?
Nein, ich finde es nicht. Aber nochmal, ich möchte nicht für andere urteilen. Ich finde, es gibt Dinge, bei uns kostet Brot auch kein Geld. Bei jedem Italiener kostet ein Couvert 2,50 oder sonstiges. Ich kann Restaurants, der kostet 14 Euro inzwischen. Rein theoretisch könnte man natürlich diese Diskussion über Leitungswasser jetzt. Aber wir bezahlen nun mal unseren Kram. Und wir führen alle gerade im internen Kreis, heute haben wir eine große Runde, heute im Anschluss hier, wo wir wirklich drüber diskutieren, wie können wir verhindern, dass wir teurer werden.
Wer diskutiert da?
Ein paar Leute, ich will keine Namen
nennen,
weil das so in der einfach, weil okay, wir ganz intern, verstehe, wirklich hinter geschlossenen Türen diese Nummer, weil wir sind nicht mehr glücklich damit. Unser das, was wir eigentlich machen wollten, warum wir an den Markt gegangen sind, wird teilweise zu teuer. Für uns, nicht für den Gast, also für unsere Empfindung. So, das ist so, ich meine, eine Handtasche von Gucci kostet in der Produktion, keine Ahnung, lass es 50 Euro sein. Trotzdem wird sie für 12.000 Euro verkauft.
Ja, die ist schon ein bisschen
teurer. Denen ist das egal. Für die ist es geil teurer. Für uns wird es immer unangenehmer, teurer zu werden. Wir wollen das nicht mehr. Und wir müssen halt Wege und Möglichkeiten diskutieren. Wir schaffen Einkaufsgemeinschaften gerade, wo wir gemeinsam in einem Verbund einzukommen, was gar nicht jetzt spektakulär ist. Nur, wir mussten früher über solche Sachen nicht nachdenken. Und deshalb, 60 Cent Pissen an der Autobahnraststätte kostet 1 Euro inzwischen.
Das stimmt.
1 Euro.
Davon kriegst du aber 50 Cent wieder, wenn du diesen blöden Wisch...
Trotzdem, 1 Euro. Ohne den Euro kannst du nicht mehr pissen gehen.
Ah, ich schon.
Ah?
Ich schon, ich kann ja bei diesen Kindern durchlaufen.
Ich mach das auch immer. Neulich bin ich fast stecken geblieben, ey.
Ja, aber ich kann, du musst dich bücken, ich nicht.
Ja. Aber das will ich einfach nur sagen. Immer Dinge, die dir zur Verfügung gestellt werden, kosten Geld. Fertig. Warum sollte das jemand umsonst machen? Das ist immer die große Frage. Und ich finde 60 Cent nochmal nicht zu viel.
Okay. Dann habe ich im Gegensatz dazu eine Einnahmequelle für dich aufgetan.
Oh, jetzt bin ich aber gespannt.
Bastian Rösler, der schrieb mir nämlich, hallo Sebastian, vielleicht kannst du mir helfen. Ich höre euren Podcast für die Gastro, ja natürlich, seit es uns gibt. Jetzt kommt's, Tim. Wir planen für ein Event, können wir rauspiepsen, wenn wir das sollen, können wir auch drin lassen. Ein Event in Berlin und ich würde gerne Tim sein Eis, der kommt 100% aus Hessen, ich würde gerne Tim sein Eis mit einbauen.
Ja.
Und zwar in Form eines Eisfahrrades für 500 Gäste. Wie kann ich am besten vorgehen, beziehungsweise mit wem kann ich am besten Kontakt aufnehmen? Würde mich sehr über Feedback freuen. Ich würde dir jetzt hier anbieten, Tim, dass ich das für dich übernehme. Die Kommunikation und...
Aber du hast doch davon gar keine Ahnung. Du weißt doch gar nicht, was es kostet, was für ein Aufwand, welche Leute etc.
Ja, dafür treffen wir uns dann.
Also ich bin ja nun kein Amateur, also da haben wir alles
das vorbereitet. Ist nicht das erste Mal? Ist nicht das erste Mal, verdammt.
Wir machen das ja schon.
Also du hast teilweise ein PDF unter E für Eis und das kriegt ihr dann zugeschickt.
Nein, aber an, über
also was darf ich ihm sagen? An wen soll er sich senden? Das, ich muss ihm ja antworten. Ich muss ihm ja antworten. Dann kann ich ihm ja sagen, an wen er sich wendet.
Der Chris nachher die E-Mail-Adresse von Chris. Das ist der Fu auf der Verpackung. Und der Master of Mind, was das ganze Design und Marketing und Social Media Ding angeht, also mein Partner. Und der bearbeitet diese ganzen Anfragen.
Okay, hervorragend. Wenn du das nächste Instagram-Video machst mit Eis, sage ich, Leute, kein Scheiß, heute Eis. So kannst du einsteigen. Okay, Tim, ich finde, wir haben genug geplaudert. Das wird hier sonst zu freundschaftlich. Wir fangen an mit unserem heutigen Gast. Bist du bereit?
Ja, bitte.
Er ist 57 Jahre.
Wie alt?
57. Wir haben ja schon festgestellt, dass es ein Mann ist.
57?
Findest du das jetzt alt oder jung?
Also dafür, wenn wir, ja, schon alt.
Findest du?
Ja, ja. Finde ich so lang. Aber nochmal, das ist ja auch so. Ich bin auch 53, ist auch alt.
Finde ich nicht. Außerdem sieht man
ich
sehe nicht
alt aus, aber trotzdem, 53 ist ein Alter.
Ich habe neulich, Brad Pitt und George Clooney gesehen, muss sagen, leck mich am Arsch, sehen die gut aus.
Ja.
Boah.
Ich nicht, oder?
Du stehst über allem.
Dankeschön.
Du bist sozusagen der George Pitt.
Dankeschön.
Aber die beiden, schon gut.
Wie alt sind die?
60. Jo. Und der George ist noch älter.
Ja, wir mussten jetzt auch nicht viel aushalten im Leben, ne? Also da.
Oh, das weiß ich nicht.
Hä?
Das weiß ich
nicht. Da am Comersee.
Am Comersee. Er ist Landwirt, Tim.
Bauer.
Er ist Bauer. Ein Bauer. Er hat wenig Zeit für Sachen. Er sagt, alles muss schnell gehen. Dementsprechend versteht man ihn auch nicht, weil er spricht sehr, sehr, sehr schnell.
Landwirt und schnell, das passt eigentlich nicht zusammen. Du musst verdammt Geduld haben.
Na ja, gut.
Du sagst, du steckst was in die Erde und dann dauert monatelang, bis da wieder was rauskommt.
Na, du kannst ja
wenn hier... Im Verlauf der Jahre, immer ein Jahr...
Pestizide.
Ja?
Rauf mit den Pestiziden, dann geht's schneller.
Ja, aber weißt du, was ich meine? Landwirt und schnell.
Ich stelle mir das unheimlich... Außer
der hat so eine Turbomastfarm, wo die Viecher richtig so mit Gerätschaften und Zufutter richtig so dumm gemessen. Aber der setzt sich ja nicht hier hin.
Ich stelle mir das richtig befriedigend vor, zum Beispiel mit dem Trecker ein Feld zu pflügen. Den ganzen Tag.
Ja, morgens um 4 richtig große Befriedigung. Bei Wind und Wetter ist richtig geil.
Ich werde von Chefs Kulinar geweckt um 4. Also
das Problem ist die Idee an und für sich, weil du hast gerade den Aufsitzrasenmäher im Kopf.
Nee,
du hast auch mal, ganz kurz, du hattest meinen, wie heißt denn dieser Schrebergarten?
Ja, mehr Geld.
Wie lange hattest du den?
Anderthalb Jahre.
Und warum hast du ihn wieder aufgegeben? Weil verdammt viel Arbeit ist.
Hat mich überfordert.
Ja, wollte ich gerade sagen. Und dann kommen wir nicht mit der romantischen Vorstellung auf den Träger ein Feld zu flügen bei Wind und Wetter.
Wir haben keine Zeit, wir müssen weitermachen. Er ist ein sehr schneller Autofahrer. Keine Kompromisse, das ist sein Motto.
Gut, mag ich. Wenn er damit durchkommt.
Er ist ein echter Qualitätsfanatiker. Das sind seine Worte. Er hasst alles, was schlecht ist. Da müsste er sich hassen, denn er ist ein schlechter Tischtennisspieler. Ich könnte jetzt schon
einen
Tipp geben, aber dann könntest du direkt draufkommen, wer es ist. Ich mach mal einen weiter.
Mach bitte.
Hast ihn schon mal den Finger bei Kitchen Impossible gezeigt. Gut, wem nicht?
Ja, der stelle ich hinten an.
Oder?
Ja, ja.
Ja. Er ist Landwirt, aber er ist auch eine Ikone der Barwelt. Barwelt.
Der Barwelt?
Ja.
Vorm Tresen oder hinterm Tresen? Weil ich bin auch eine Ikone gewesen.
Weder noch, für den Tresen.
Also Weinbauer.
Er beliefert 40 der Top 100 Restaurants der Welt.
Weinmacher.
Kann ich so nicht sagen.
Okay, also, wie halten die Leute denn? Winzer?
Nicht. Nee, ist kein
Winzer.
Ich bin
so derbe vom Fach.
Ist aber kein Winzer.
Ist kein Winzer. Nein.
Noch ein Einstiegssatz. Noch ein Einstiegssatz für dein Instagram-Format.
Nicht, zerstöre nicht mein Leben.
Mehr Schein als Sein, heute gibt's Wein. Ah, das macht mir ja so Spaß. So, also, er ist eine Ikone der Barwelt. Er ist kein Winzer.
Macht er hier Gläser?
Weil
hier
ist nee,
aber mach weil mal mich weiter. Wundert hier gerade, dass ich hier diese Gläser stehen habe. Ich dachte, das hätte was mit Gläsern.
Das hat was damit zu tun, unser Gast hat sich als Getränk Champagner gewünscht. Oder Weißwein.
Gaus?
Nee.
Das ist der Einzige, den ich kenne, der morgens, mittags, abends Champagner trinkt.
Nein, der nicht. Und da du ja keinen Alkohol trinkst und ich aktuell auch keinen Alkohol, guck mal, ist das nicht süß?
Das kenne ich noch früher vom Table Dance aus Hamburg.
Haben wir aus der Minibar im Hotel
für Jahrzehnte. Ich ganz ehrlich, Champagner beim Table. Meistens nur Pfefferminztee.
Wie bitte? Mach weiter. Wer? Was? Wo?
Da fragst du nach.
Achso, jetzt habe ich es.
Mach weiter.
Aber warum Pfefferminztee? Warum Pfefferminztee? Warum Pfefferminztee?
Weil das ist Koban. Man sagt, hey, ja, hallo, irgendwie so. Es geht ja nicht da um Bumserei, sondern es geht ja ums Koban, Umsatz generieren. So, und das heißt, Mensch, gibt's auch ein Getränk für mich?
Ja.
So, dann werden die Rotze voll am 8:30, also wenn die gut sind.
Ah.
Also ist in dem Prosecco-Fläschchen ist da ein bisschen Pfefferminztee mit Bubbles drin oder so.
Okay.
Damit die auch abends noch stehen können, sonst werden die ja wirklich da 3 Wochen durch im Kopf.
Okay, jetzt verstehe ich. Mit dem, was unser heutiger Gast macht, Tim, hat er es in den vergangenen 3 Jahrzehnten geschafft, oder noch mehr, einer der Besten zu werden, und zwar weltweit. Für das, was er macht, hat der Falstaff für sein Meisterstück die Höchstwertung mit 100 von 100 Punkten gegeben.
Das ist kein Wein.
Nein.
Apfelsaft.
Nee, es hat was mit
Schnaps.
Es ist der Brand der roten Williamsburger.
Ja, okay.
2015er Jahrgang. Und ich möchte das komplettieren.
Ja.
Sein Sortiment reicht bei den Äpfeln von Arlet über Elster, Gala, Boskop, Ida Red über Toppert, Sauvignette und Pinova.
Also Restrampe, ja.
Bei den Birnen gibt es die berühmte Williams-Birne sowie rote Williams, Gute Luise und Dr. Guillot zu ernten.
Ja.
Als ich ihm gesagt habe, dass er 40 der Top 100 Restaurants der Welt beliefert, da habe ich das beste Restaurant der Welt vergessen. Er macht nämlich auch den Hausbrand für deine Bullerei, lieber Tim.
Der ist hier beim Podcast, verstehst du kein Wort.
Der ist schnell.
Du verstehst kein Wort.
Der ist kompromisslos.
Du kannst ja keinen Podcast mit Untertiteln machen.
Ja, sag doch mal, wer kommt.
Hä?
Sag doch mal.
Reisetbauer.
Hier, sein Leitsatz wollte ich noch sagen. Ja. Der ist nämlich schön. Qualität schafft Freundschaft. Das soll er mal klären.
Ja, das soll er mal erklären. Soll er mal rein.
Den holen wir jetzt mal rein.
Den verstehen wir doch nicht. Der kann alles außer Hochdeutsch. Also kann er null Hochdeutsch.
Doch, es geht. Es geht.
Oh, boah, siehst du gut aus.
Guck mal. Ist der Brad Pitt der Brennerei.
Boah, siehst du gut aus. Was ist denn da los? Oh, Sempeck lässt grüßen oder was?
Servus, mein Freund.
Hallo.
Servus.
Gut siehst du aus.
Muss ich aber auch sagen, doch.
Aber. Hä?
Doch.
Nee, jetzt wirklich mal.
Ja, wirklich, ja. Man bemüht sich.
Ja, aber wie geht das denn?
Hans.
Also, Hans Reisebauer betritt gerade hier die Heiligen Hallen sozusagen. Und
Ich bitte dich drum.
Und früher sah er aus wie 60, aber auch 60 plus. Also richtig so, da passt auch der Begriff Landwirt. Ich würde noch versoffen da vorne packen. Und Genussmensch ganz oben drüber. Aber das sieht unfassbar gut aus.
Danke. Man bemüht sich.
Was hast du denn gemacht?
Jeden Tag gut gegessen.
Ja, aber nee, jetzt wirklich mal.
Ich habe sonst nichts gemacht.
Hast du eine neue?
Nein.
Auch nicht?
Nein.
Krass. Das ist ja oft so, ne? Das ist so, wenn dann hier die alten Herren irgendwie entweder kein Porsche haben oder so, dann suchen sich eine jüngere und dann ist er nun mal. Das sieht stark aus. Ganz toll. Schön.
Danke. Danke.
Du wirkst sehr, sehr aufgeräumt. Toll. Jetzt wüsste ich nicht, wie wir hier einen Podcast mit Hans machen, aber ich bin wahnsinnig gespannt, weil du hast viele, viele Dinge wahrscheinlich vorbereitet.
Fall. Aber auf jeden Fall. Ich werde erstmal vorlesen, um vorzustellen, wer hier überhaupt sitzt.
Ja.
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian E. Merget.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Wie ist eigentlich der Superlativ von Superlativ? Na ganz einfach, super Duperlativ. Und mit dem fangen wir heute einfach mal an, denn unzählige Fachmagazine und Zeitungen adelten unseren heutigen Gast zum Besten seiner Zunft. Harrods, das legendäre Einkaufsmekka mitten in London, kürte ihn bzw. seinen Blue Gin im Mutterland des Gin 2011 zum Besten des Monats.
Stimmt, das war auch noch.
Jim Meehan, einer der bekanntesten und besten Bartender New Yorks, ist von dem, was Hans Reisebauer macht, so überzeugt, und das finde ich wirklich cool, dass er einen Drink nach ihm benannt hat, den Hans Solo. Und so geht es weiter und weiter.
Wer das gemacht?
Und naja, einer der bekanntesten Bartender New Yorks, den kannst du immer aussuchen.
Ja, ja, ja. Wo denn? In welcher Bar?
Der hat die Bar gemacht, Please Don't Tell.
Ja.
Und,
gibt's die nicht mehr?
Nein, ja, die gibt's noch, aber da ist er nicht mehr. Er ist jetzt in Seattle.
Die PDT, okay.
Ja, PDT hat er gemacht. Ja.
Die hat er gemacht?
Ja, die hat er gemacht, ja.
Und da gibt es den Hans Solo?
Ja.
Check ich.
Ja. Hans
check
Solo finde ich gut. Also, so geht es weiter und weiter und erstmal etwas weiter zurück. Der Österreicher aus der Nähe von Linz begann Mitte der 90er seine Karriere als einfacher Landwirt und hat es in den vergangenen Jahrzehnten zu einem der angesehensten Schnapsbrenner der Welt geschafft. Durch harte Arbeit, wie er sagt, durch keine Kompromisse, wie man so liest. Sein fast schon grenzenloser Mut zur Veränderung und der beharrliche Fokus auf Nachhaltigkeit komplettieren das Geheimnis dieses, seines weltweiten Erfolgs. Fietes steigt ein, wir begleiten unseren Gast durch sein liebstes Habitat. Denn fährt man mit Hans Reisebauer durch seine Hänge, blickt man entweder auf knapp 17.000 Birnen, die wie Perlen an einer Schnur aneinandergereiht scheinen, oder man sieht auf einen der 7.000 Apfelbäume. Und vergleicht man ausnahmsweise einmal diese Äpfel mit diesen Birnen, haben sie eines gemeinsam.
Gut sie formuliert sind, übrigens.
Finde ich auch.
Sehr gut formuliert.
Danke,
an der Stelle mal sehr gut
danke, formuliert. Danke, Tim. Ich danke dir recht herzlich.
Den Zettel nehmen wir mit.
Ich danke dir. Sie sind die Rohstofflieferanten für die Edelbrände, die Hans Reisebauer von hier und in die ganze Welt verteilt, wo sie mittlerweile allergrößte Bekanntheit erlangt haben. Und so steht er da vor seinen Äpfeln und seinen Birnen und weiß, das ist ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn, dessen Ertrag pro Jahr bei 250 bis 300 Tonnen liegt. Allein für Birnen. Und das war 2021. Noch viel früher begann Hans allerhöchstes Augenmerk auf Nachhaltigkeit zu legen. Kurze Transportwege für wenig Emissionen. Dazu eine eigene 1800 Quadratmeter große Photovoltaikanlage, die eine beinahe energieautarke Arbeitsweise ermöglicht. Ein ziemlich cleveres Wärmerückgesinnungssystem sorgt dafür, dass das heiße Wasser aus dem Brennvorgang wieder in die Heizung eingespeist wird. Es geht darum, alles auszunutzen, jeden Stein umzudrehen und an jeder Ecke anzusetzen. Das sagt Hans. Ich denke, das kann nur spannend werden, denn die Fragen unter meinen Fingernägeln tun heute was, Tim? Genau, sie brennen ganz besonders. Ich sage herzlich willkommen bei Fiete Gastro. Schön, dass du da bist, Hans Reisebauer.
Ja, toll.
Wahnsinn.
Danke.
Ganz toll. Freut mich sehr.
So, dann fangen wir, also ist ja nicht nur einer der besten, sondern vor allem auch einer der sympathischsten wirklich Schnapsbrenner. Und da, ich glaube, das natürlich auch ein Teil des Erfolges ist. Ich tue mich ja immer wahnsinnig schwer mit diesen Begrifflichkeiten, die Besten, ja. Der Beste. Ne? Oft ist das der auffälligste.
Genau.
An dieser Stelle. Weil insbesondere bei Schnaps kann ich Qualität nicht beurteilen.
Erst kurz.
Insbesondere bei Gin.
Oder was gerne, Wein? Gerne.
Kann, aus der Schale oder aus willst du mir jetzt noch mal reinquatschen oder was? Ja. Bei Schnaps, bei Gin, bei all diesen ganzen Sachen, bei älteren Sachen meine ich schon da was, aber ich kann da überhaupt keine Qualität beurteilen. Was macht einen guten, und ich sage mit Absicht, Schnaps aus?
Sauberkeit, Ehrlichkeit, kein Zucker, beste Frucht.
Woher weiß ich, dass du keinen Zucker reingemacht hast?
Das spürt jeder gute Koch. Zucker,
ja, ich, ja.
Zucker spürst du immer an der Zungenspitze.
Ja.
Fruchtsüße, ja. Was mit Zucker nichts zu tun hat, spürst du immer an der Zungenseite.
Ist das wusste ich zum Beispiel wirklich nicht.
Das ist aber so. Und das sollte jeder wissen. Weil es wird leider Gottes mit den ganzen Krisen, die wir jetzt haben.
Ja, gib mir mal einen Stift bitte.
Es sind mehr günstige, es kommen immer mehr billige Schnäpse am Markt.
Ja.
Und wie mache ich einen billigen Schnaps? Indem ich schlecht brenne und damit dann einen Zucker rein tue, dass er bekömmlicher schmeckt.
Ja.
Zucker ist das Schlechteste für den Körper, was es gibt.
Ich glaube, das hat der Vater von...
Danke.
Na?
Fällt mir nicht mehr ein. Zucker bringt Öxle. Also im Wein.
Zucker bringt Öxle. Ja, klar. Aber Öxle bringt nicht immer Geschmack.
Also das finde ich jetzt wirklich wahnsinnig spannend. Also wenn du eine Süße bei einem Schnaps wahrnimmst, der vorne auf der Zunge sich abspielt, kann man davon ausgehen, dass er künstlich zugefügt wird.
Ja.
Spielt er sich aber hier hinten mehr am Zungenrand ab,
genau.
Dann ist das die Fruchtsüße.
Aus dem Destillieren.
Ich habe jahrelang mit meinem Vater eine Diskussion geführt, der hatte eine Zeit lang so ein Fass verkauft, aus dem Fass.
Ja.
So hübsch, ein bisschen Deko, eine lustige Männchen-Namensschilder etc. Und der hat einen Grabber. Und Grabber ist ja nun wirklich, muss man nachher auch nochmal den Weg erklären, Resteverwertung hoch 5 früher mal gewesen, aber trotzdem. Und der hatte einen Grabber und den konntest du wirklich trinken. Aber der war so süß. Und mein Vater 100% immer Fasslagerung im Keller. Der Papa. Also,
es sind 20 Gramm Zucker bei Grabber erlaubt.
Ist erlaubt mit der...
Ja,
da war mehr drin.
Ja, aber 20 Gramm ist eh viel. Weil das haben pro 1000 Liter 20 Kilo Zucker.
Also es war richtig... Und
eine Coca-Cola hat 48 Kilo.
Süßer Grappa, der hatte keinen Brand. Das war ein schlimmer 48, Stürmer. Ein Ladies-Pleasierer irgendwie so. Das war der. Und du hattest die Mie. miesesten Kopfschmerzen nach dem Verzehr dessen. Mein Vater wollte es mir aber bis zum, und ich meinte wirklich, das auch geschmeckt zu haben. Ich konnte es nur nicht argumentieren. Ich konnte nur nicht argumentieren, warum ich diese Süße für nicht glaubwürdig halte.
Aber wer von normalen Menschen außer euch beiden?
Das merkt, doch, aber wenn du darauf
grundsätzlich,
achtest,
trinkt das denn so grundsätzlich einmal, glaube ich, jeder Spitzenkoch. Überhaupt jeder Koch, der sich mit seinem Produkt auseinandersetzt.
Ja, okay.
Jeder Sommelier. Ja, und der Gast lernt jeden Tag dazu. Dazu, da sind wir da, dass wir dem Gast was lernen. Das ist einmal ganz klar, dass uns der Gast selten etwas lernt.
Aber ich finde es gut mit Argumentation, weil ich glaube, ein besseres Beispiel ist der gute alte Haselnuss-Schnaps. Der nun, glaube ich, wahrscheinlich, also als billige Plörre, in Anführungszeichen, hoch süßlich, sehr oft ausgeschenkt wird. Und aber auch im gebrannten Zustand relativ süß ist.
Ja, aber der Haselnuss
ist per se ein bisschen nougatig. Also
ja,
der ist,
aber auch immer nur an der Zungenseite.
Aber das will ich gerade sagen. Ja. Also der ist per se als Grundschnaps schon ein bisschen ein milderer, schon ein süßlicher, hat aber natürlich als gegen die, ich will nicht sagen gepuncht, weil das setzt immer so viel Mechanismus voraus, aber eben halt diesen zugesüßten, hat er im ersten Moment für den Nichttrinker, für den Nichtgelernten, für den Nichtkenner ganz große Schwierigkeiten gegen anzustänkern.
Genau.
Das ist ein bisschen wie Essen ohne Glutamat. Also ich persönlich habe nichts gegen Glutamat. Wenn du es nicht kannst, in Anführungszeichen, dann mach's. Aber jeder, der sich an Glutamat gewöhnt hat, wird ein Essen in einem 3-Sterne-Restaurant kaum verstehen können. Genau. Dem wird das zu wenig sein, oder?
Das glaube ich auch. Das glaube ich auf jeden Fall.
Du bist 60 Jahre alt?
Nein, ich bin erstens bin ich 57. Zweitens bin ich, wie du zuerst gesagt hast, ich habe dir schon zugehört, kein alter Sack.
Ja, ein bisschen, nein.
Und ja. Und nächste Woche wird mein Betrieb 30 Jahre alt.
Das heißt, den du gegründet hast?
Ich habe begonnen mit 100
das
Flaschen.
Das ist die modernste Brennerei Europas.
Ja, das ist auch wieder modernste Superlative. Sagt mir gar nichts, dazu müsste ich wissen, was eine nicht moderne.
Das kann er uns gleich mal erklären.
Mit 27 Jahren, das ist vor 30 Jahren.
94.
Obwohl das war die Geburtsstunde von Schnäpsen. Das war so ein bisschen, in meinen Augen ging das da auch ein bisschen im breiteren Segment los. Der klassische Italiener um die Ecke fing auch mal einen guten Grabber an, drauf zu hören.
Aber Fruchtbrände nicht. Nonino.
Ja, genau. Ich glaube, Nonino.
Das waren so Schreibschrift, ne?
Ja, aber auch immer so komische Flaschen.
Ist heute noch super. Nonino, Poli, das sind die Italiener und es ist auch nichts nachgekommen.
Ist so ein bisschen wie bei uns im Weißweinsegment. Einen ersten namhaften Weine, die ich mitbekommen habe, war so Robert Weil damals.
Ne? Genau.
Das war auch 90er, wo auf einmal, okay, da passiert auch was in der Breite, in der Wahrnehmung. Es gibt ein Produkt, was so ein bisschen die anderen mitzieht. Das
Apropos Weißwein.
Ja.
Ich habe dir auch Geschenke mitgenommen.
Ach,
kommen wir jetzt gleich zum ersten Weißwein.
Ich freue mich wahnsinnig.
Das ist von meinem besten Freund.
Ja.
Das weißt du, Bernhard Ott.
Ja.
Und das sind 1000 Rosen 2012. Das ist mit Sicherheit die letzte Magnum, die es in Österreich gibt.
Das ist wirklich so.
Kannst ihn morgen anrufen, er hat sicher keine mehr. Und ich habe dir drei Sachen mitgebracht, die irgendwann heute noch kommen, die anderen zwei.
Also erstmal
die
vielen herzlichen
extrem
Dank.
Was bedeuten und das wollte ich da mitnehmen.
Vielen herzlichen Dank, bedeutet mir auch richtig viel. Das muss ich mir notieren, ne? Weil ich sortiere gerade ja meinen ganzen Alkoholschrank aus.
Musst du wohl,
Hab neulich einen Champagner, den ich irgendwann mal wohl geschenkt gekriegt habe. Ja, oft geschenkt, da war der raue Tim da.
Und der an dem
Tag auch nicht trinken wollte, oder auch nicht, hatte auch keinen mehr. Und der hat nur die Flasche gesehen und da hat er sich ganz kurz, und jetzt muss ich überlegen, es war ein 90er Jahrgang, relativ blumerantes, ein Champagner, blumerantes,
Etikett.
Etikett. Ja. Und da sagte er ganz trocken, Marktpreis heute? 3.000 Euro die Flasche.
Und hast du ihm ausgeschenkt?
Ja, ich mach leer. Ich habe einen Weinschrank oben, wo ich mir mal ein paar gute Sachen zurückgelegt habe. Und ich mach das jetzt so peu à peu leer. Ich verschenke jetzt auch ein bisschen was, guten Portwein oder so. Da habe ich viel, weil das ist so. Und ich will das wirklich auf ganz wenige Momente reduzieren. Und ich glaube, ich verstehe genau dessen, was du da gerade sagst.
Also nur für die Zuhörer, Tim hat nicht 1000 Rosen geschenkt bekommen, sondern eine Weißwein-Magnum-Flasche.
Ja, genau, Grüner Veltliner, 1000 Rosen, ist von Bernhard Ott, ist mein bester Freund. Hat es, glaube ich, damals gegeben, 150 Magnum-Flaschen. Das ist eine, der 150, Jahrgang 2012.
Und nicht, dass ich irgendwann mal im Brausebrand, also nicht genau. Brausebrand, aber eine, so, hol mir mal eine Flasche, so lief das nämlich. Ich hatte meinen Jungs gesagt, holt mal ein bisschen Champagner aus meinem Schrank raus. Und dann machten sie auf, ich habe gar nicht richtig hingeguckt. Und dann so raue, weil wirklich, der hat das gerochen. Du sahst das richtig, ne? Wie,
Würde doch auch. Einmal, würde doch auch.
Und dann hatten wir das aber sehr genossen. Oder auch Schnäpse halt generell, ne? Das ist so einen guten Brand, einen guten Schnaps, auch einen guten Whisky, so, wo es nicht ums Saufen geht, wo es auch nicht ums Besaufen geht. Das ist das, was ich momentan manchmal ein bisschen vermisse. So den Abschluss nach einem schönen Essen, den Abschluss für einen Abend, wo du wirklich so ein bisschen wie in der alten Werbung früher. Wie war das? Asbach Uralt oder Desjardins?
Ja, darauf ein Desjardins.
So, weißt du, also dieses Momentum, das ist ja eigentlich von der Werbeaussage her brillant. Kaminfeuer, man sitzt da, es ist wohlig warm irgendwie und man schwingt und man schwenkt was und man riecht was. Das ist das, worauf ich momentan halt auch verzichte. Das ist aber das Momentum.
Riechst du gar keinen Alkohol?
Momentan nicht.
Seit wann nicht?
1,5 Jahre.
Ah, okay.
So, momentan nicht. Das ist so.
Wie also machst du das mit dem Essen?
Ich trinke mal ein Glas Weiche Weiß. Zu einem besonderen Tag, ne? Also es gab ein besonderes Jubiläum. Und dort habe ich mir dann ein Glas Wein gegönnt.
Ja, aber nur eins?
So. Ja. Und den Aperitif habe ich angetrunken, aber nicht ausgetrunken. Also das ist dann eher so das Momentum wieder, das ich sehr, sehr genieße. Aber ich habe halt momentan wirklich so, ich wüsste jetzt nicht spontan, außer wenn ich das jetzt in Zukunft halt häufiger hinkriege, mal zu Hause bei mir zu kochen, mehr private Dinge zu Hause zu machen, angenommen, dich jetzt im Anschluss mitzunehmen, Kleinigkeit brutzeln irgendwie und dann sagen, pass auf, ich mach mal was auf, weil der Moment, weil das dann den Moment komplettiert. Was mich ein bisschen nervt, ist, dass eben auch Leute in meinem Umfeld nicht mehr trinken. Also wann immer ich sage, nee, danke, dann sage ich, oh, ich denn heute auch nicht. Und aber, ich so, aber auf deiner Seite ist gut, auf deiner Seite nervt es mich, weil ich will ja niemanden dazu, so, ich lieb das, ich finde den Moment schön.
Wie isst du dann?
Messer, Gabel meistens.
Na, ist mir schon klar.
Sauber, aber, gute Antwort.
Das ist für mich ganz ein wichtiges Thema. Was machst du als Essensbegleitung? Siehst doch das Glas Wein.
In den sehr guten Restaurants, in den sehr guten, haben sich viele inzwischen drauf eingestellt und bieten dir eine Alternative an. Wasser. Ja, was mich nervt,
das ist
nach
furchtbar.
Einer Weile, furchtbar.
Weil das zerstört meiner Meinung nach, hilft es dem Gaumen nicht. Du bist immer
grüner
leer.
Grüner Tee funktioniert ganz gut. Ja. Kurzgezogener grüner Tee ist ein bisschen wie so ein, ich lasse ihn angießen und dann trinke ich ihn über den Arm weg, weil es ein bisschen Bitterstoffe ein bisschen neutralisiert, weil es eher so kamillig ist, also keine Störnoten in meinen Augen mitbringt. Und wenn sie gut sind, das ist aber eine Sache, das würde ich dich nachher gerne mal fragen. Vielleicht können wir das sogar gemeinsam machen. Ich finde, das antialkoholische Getränk. Das Getränk ohne Alkohol mit Bubbles geht. Kann man mal trinken. Ja, Cider.
Es ist halt Kombuchas. Immer das Problem, dass Zucker dabei ist.
Und das wäre nämlich genau meine Frage.
Und das ist für mich halt das Schlimmste.
Also gleich im Anschluss. Ja. Und ich finde nach wie vor, dass alkoholfreie Weine, egal von wem sie mir bislang kredenzt worden sind, schmecken wie kalter, nasser Hund. Da ist eine oxidante, blöde Note dabei. Ich habe es noch nicht entdeckt. Ich finde einen Ansatz vom Federweißer, bevor er vergoren ist, ne? Also bevor auch da ist manchmal mehr drin. Und ich habe jetzt in Spanien 2 Ciders bekommen. Die fand ich spektakulär. Leider nicht fotografiert, nicht mitgenommen. Die waren wirklich überraschend.
Da ist ja auch würzig. Alkohol drinnen.
Das meine ich ja. Ich bin jetzt kein trockener Alkoholiker, der jetzt, oh Gott, auf jede Spur reagiert, aber ich trinke halt keinen Alkohol mehr aus, wenn du weißt, dass da Alkohol, der Menge, du weißt, was ich meine, ne?
Ja,
so,
völlig,
das reizt mich. So, und wenn da in der Schokolade irgendwas drin ist, dann ist mir das auch egal, oder in der Torte oder sonstigen. Ja. Ich probiere ja auch, das ist nach wie vor. Also wenn du jetzt gleich hier irgendwas aufmachen würdest, ich könnte ohne Probleme probieren und dann auch wegstellen und das war's. Das ist so, der Genussschluck will in einer Runde, würdet ihr einen ganz tollen Wein aufmachen, ganz tollen, womit ich nicht, dann würde ich einen Schluck probieren aus deinem Glas. Damit habe ich so. Aber ansonsten ist das tolles Geschenk. Vielen Dank. Also da freue ich mich wahnsinnig drüber. Dankeschön.
Bitte gerne.
Wirklich toll.
Ja, das kommt spät. Das kommt eins nach dem anderen. Ich glaube, man soll nicht gleich die ganze Munition verschießen.
So, erklär mir mal den Unterschied zwischen Apfelsaft und Schnaps.
Das ist relativ einfach. Apfelsaft.
Weil du
ist,
bist ein Apfelbauer eigentlich.
Ja, wir machen auch Apfelsaft auch.
Ja.
Ich meine, ich bin nicht, sagen wir so. Ich habe begonnen als Landwirt oder Bauer.
Ja.
Die Landwirtschaft macht mein Sohn jetzt.
Wir Hansi, sind, ne? Heißt
ja,
er.
Genau. Wir sind seit.
Dritte Generation.
Ist die 15. Generation.
Aber die, okay.
Aber die dritte Generation jetzt in unserem Haus. Weil wir einmal umgezogen sind von Linz raus und haben dann einen anderen Betrieb gekauft. Aber die 15. Generation in Österreich als Landwirt. Und mein Sohn macht die Landwirtschaft, die biozertifiziert ist seit 2016. Und ich mache die Brennerei. Das heißt, er produziert das Obst. Ich verarbeite das Obst. Und dann kommen wir wieder zusammen und machen den Vertrieb miteinander und alles, was Marketing und so weiter ist, machen wir miteinander. Aber Obst und Landwirtschaft, wir machen ja 120 Hektar auch Sojabohnen für unsere Sojasauce. Dann machen wir, du weißt, oftmals in Österreich für das Trommerbier machen wir die ganze Gerste für das Trommer Original.
Ja, ja.
Und im Weizen brauchen wir für den Gin und für den Wodka.
Das baut ihr alles selber an?
Wir produzieren summa summarum knapp 700 Tonnen alles zusammen.
Habe ich richtig verstanden? Wart ihr erst Landwirte und dann ja, Schnapsbrenner?
Ich hab am 16. September 1994 mit dem ersten Schnaps begonnen.
Und vorher wart ihr klassische Landwirte?
Genau.
Und für wen habt ihr damals produziert?
Für das Lagerhaus.
Ja,
das okay. Furchtbarste, was es von meiner Seite ja jetzt aus dem Kopf raus gibt, okay. Weil es ist, geht nur um Nahrungsmittel und nie um Lebensmittel.
Ja.
Wir produzieren heute nur Lebensmittel.
Ja.
Jetzt das ist ganz wichtig. Ja, und so hat jeder seinen Aufgabenbereich und wir versuchen halt jeden Tag irgendwie das Beste aus dem zu machen, was wir können.
Mhm.
Und können wir, angehen tut das Ganze nur so, dass du den Kunden brauchst, dem du das auch verkaufen kannst.
Mhm.
Das heißt, wir haben sich nie geschämt, einen Preis zu verlangen für das, was wir machen. Du brauchst aber Kunden, die dir das dann abkaufen, weil sonst stirbst du in Schönheit.
Mhm.
Und das willst du auch nicht.
Kunden danach. Sind Restaurants oder Einzelhandel?
Nein, Kunden, wir haben über 80% Restaurants. Das ist, ich sage immer, schimpfen dann die über Reisebauer, dass er zu teuer ist, der nicht kauft. Ein Kunde hat noch nie geschimpft. Schimpfen dann immer nur die Leute und sagen, er ist zu teuer, wenn sie ihn nicht kaufen.
Respektive der Gast.
Ja, oder der Gast.
Das liegt dann aber wiederum am Wirt.
Genau.
Ja?
Und wir haben es über Jahre geschafft, dass wir in der Gastronomie uns einen Namen aufgebaut haben. Und das ist wirklich nur durch zwei Sachen. Erstens auch durch unsere Präsenz. Da braucht man nicht reden. Das ist ganz wichtig.
Sagen. Also dazu muss man sagen, dass ich Reisebauer namentlich viel früher wahrgenommen habe als jeden anderen Koch sozusagen im Duktus. Ne? Also gerade auf Messen ist es ja so, ja. Hier auf den Messen mit Kollegen. Lustigerweise habe ich ja so ein ganz großes Österreich-Fenster bei mir.
Ja.
Mein Küchenbauer Österreicher, meine Leidenschaft, viele Österreicher. Also ich bin besser vernetzt in Österreich als in Deutschland, was auch wertige Köche angeht. Produzenten, Rolling Pin, also ja. Da kannst du die Liste endlos weiterführen. Die Köche, die ich bewundere, Hans Haas, also da sind so viele Österreicher. Ja. Also eigentlich bin
für
ich
mich, für ja? mich, weißt du, sagst Hans Haas.
Ja,
das ist meine Mama-Küche.
Guck ja. So, das ist so.
Hans Haas ist für mich.
Haben zwar in Deutschland gearbeitet, aber irgendwie ja. Habe ich da sowas ging. Und wie der Reisebauer, nochmal, ich habe eine Geografie und eine Namensschwäche. So, das ist, was ich auch relativ schlecht beim Thema Wein bin, weil ich mir weder Namen von Anbaugebieten
ja.
Merken kann, noch wo sie sich befinden.
Mhm.
Weil der macht so, das ist halt eine. Aber Reisebauer, ich habe einen Freund, Jens Lienschau. Jens Lienschau ist Beleuchter. Also ein Lichtmann, früher auf Konzerten und jetzt immer noch, ja. Aber so große Freiheit-Docs.
Ja.
Und Jens ist präsenter in meiner Erinnerung an die Konzerte, die ich besucht habe, als die Bands, die ich gesehen ja. Habe. Ja. Weil er hinten immer stand, wie so ein, man kennt ihn vielleicht, er ist...
So ein Buddha.
Wie heißt die Sendung von Olli Dietrich?
Ditsche.
Ach,
Schildkröte.
Schildkröte, der Sohn von Schildkröte.
Ja, stimmt.
Das ist Jens Lienschau.
Stimmt.
So, das ist praktisch der Sohn von Schildkröte.
Geiler
und der hat sich auch über die Jahre null verändert.
Ja, das stimmt.
So, und das war immer, als ob er sich einen eigenen Spot gesetzt hat, aber hatte einfach eine Ausstrahlung. Der hatte einfach Charisma. Und das ist halt mit dir auch.
Danke. Und das Zweite, was natürlich ist...
Wow, das war richtig nett von mir jetzt.
Ja, war sehr nett. Ja, krass. Das und das Zweite, ich, was natürlich ist...
Kannst du da einen Zeitslot so nett...
Oh, da machen wir einen Schmitz nett, rein.
Wenn ich sterbe, das ist auch mal so. Ne? Also tolle
ich
Worte.
Ich merke mir das. Dankeschön. Ich merke mir das. Und das Zweite, was sicher das Wichtigste ist, weil... ist natürlich unsere Qualität, an der wir jeden Tag arbeiten. Und ich glaube, das ist das größte Problem in dem ganzen Startup-Getränkebereich. Jeder hat eine Idee, aber 99% schmecken einfach scheiße.
Ja, das würde ich unterschreiben.
Und,
das würde ich wirklich unterschreiben.
Und jeder hat die Idee für Marketing und für Flasche hin und her. Nein, zuerst das Produkt. Okay, du brauchst ein geiles Produkt und dann kannst du alles andere rundum aufsetzen. Oder du machst nur Marketing und bist in 2 Jahren nicht mehr da. Es interessiert keinen Menschen mehr. Und das ist das Hauptproblem.
Es macht Sinn, was du sagst. Ich gebe mich mit dieser Erklärung noch nicht ganz zufrieden. Ich höre jetzt aber schon viele, aber
von Sebastian. Weil diese Qualität,
ich finde noch einen Satz, aber der möchte halt gerne auch was sagen, weil Qualität wird uns oft angeboten, aber auf eine andere Art. Darüber denke ich kurz nach und jetzt kannst du auf Zelle bringen.
Aber um das Wort Qualität noch ein bisschen tiefergehend reinzuschneiden, alleine Thema perfekte Obst, ist es dann zu lesen, die Bäume bei Hans werden händisch beschnitten, die Gerste mehrfach im Jahr gestriegelt, Pflanzen extra gesetzt, um den Stickstoffanteil im Boden und damit dessen Qualität zu erhöhen. Das ist jetzt ja wahrscheinlich nicht der Usus, wie man an die Schnapsbrennerei rangeht. Das ist schon... 3 Extratoren.
Genau. Und das ist ja schon, und das ist ja am Ende des Abends, sind wir erstens nicht skalierbar. Wir produzieren seit 3 Jahren keine größere Menge im Fruchtbrandbereich, weil heuer zum Beispiel fällt uns wieder alleine bei der Williams 51% Frostschaden. Hm. Wir können nicht mehr. Bei Marillen.
Frostschaden.
Frost bei der Blüte war
okay,
nicht mehr.
Okay, ja, okay.
Beim Bernhard Ott genauso bei der Marille. Wenn wir wer bekommen würden, dann würden wir es machen.
Ja.
Heuer ist zum Beispiel ein wahnsinniges Zwetschgenjahr. Wir haben so viel Zwetschgen gemacht wie schon seit 5 Jahren nicht, weil wir wissen ganz genau, und du musst immer mit der Natur leben, nächstes Jahr gibt es das nicht mehr. Oder so, sicher nicht mehr diese Qualität und die Menge. Weil sie jedes Jahr ein Auf und Ab. Wir leben ja mit der Natur. Wir können ja die Natur nicht.
Was machst du mit Überschuss?
Gibt's keinen.
Kann man nicht einfrieren?
Nein, Katastrophe. So? Nein. Sachen, die du schockfrosten kannst, wie Himbeere.
Stark,
also, das ist das Beste auf der Welt. Himbeere schockgefrostet, das Beste.
Auch als Snack.
Aber eine Zwetschge zum Beispiel, wenn du die einfrierst und du taufst sie auf, dann rinnt er die auseinander. Und ist sofort oxidativ. Zwetschgen einfrieren unmöglich. Du kannst es einfrieren, aber nicht auftauen.
Ja.
Dörren.
Dörren kannst du es, aber dann ist anderer Geschmack.
Trocknen.
Dörren trocknen.
Okay.
Und das jetzt zum zweiten Geschenk, weil wir begonnen haben.
Ja.
Schnaps ist Leidenschaft, aber Schnaps ist auch Warten.
Ja.
Jahrelanges Warten. Und es gibt eine Frucht, weltweit der teuerste Fruchtbrand, das ist Elsbeere, wo wir begonnen haben, 98 die zu importieren aus Frankreich, die Früchte. Und ich
erklär mal jemanden, der nicht weiß, was die Elsbeere ist.
Elsbeere ist ein Vogelbeerort oder ein Rosengewächs, ähnlich der Vogelbeere, schmeckt rein nach Marzipan, super elegant. Es gibt im Jahr circa 3 bis 4 Tonnen Früchte in Frankreich und da kriegen wir so an die 100, 120 Liter Schnaps raus. Das ist die Gesamtmenge.
Ganz Frankreich?
Ja.
Wirklich?
Ja.
Oh, ich bin manchmal ein ignorantes Arschloch.
Mehr nicht?
Na, aber ich hab eine Flasche irgendwo stehen.
Ja, so. Und jetzt kommt's. Und 99 haben wir 400 Bäume angesetzt.
Ja.
Und 1999.
Oh, da habe ich Abi gemacht, war ein guter Jahrgang.
Heute 25 Jahre aus.
Ja.
2021 haben wir die erste Ernte gehabt. 2100 Kilo. Wir haben gemacht 70 Liter draus. Und es gibt 100 Flaschen in 07. Und das ist eine dieser Axberger Elsbeer-Flaschen.
Toll.
Und es ist seit einem Monat auf dem Markt.
Hält die sich, wenn sie geöffnet ist?
Wenn sie geöffnet ist, schätze ich einmal 5 bis 10 Jahre, wenn sie geschlossen ist, uns, wir, dann, sie überlebt
den,
uns.
Weil den würde ich jetzt probieren.
Ja, ja.
Weil das ist,
ja.
Oder ist das aus welchem Glas?
Nein, 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 das ist Marzipan. Wenn du Marzipan liebst,
dann ist genau das. Aus welchem Glas trinken
wir das am besten?
Völlig egal, was du das trinkst.
Das meine ich jetzt mit Genuss, wo ich sage, die Geschichte möchte ich jetzt gerne einmal auf der Zunge haben, da freue ich mich wahnsinnig drüber.
Ja.
Dankeschön, vielen Dank.
Bitte
vielen Dank
gerne.
An uns. Können wir mal drei Plastikbecher kriegen oder so?
Nein.
Immer so eine Champagner.
In der Zwischenzeit kann ich eine schöne Anekdote erzählen, Tim. Eine deiner ehemaligen Restaurantleiterinnen, Efi, kann ich mich erinnern, die kam gerne mal an den Tisch und hat gesagt, ich mache jetzt was, wofür Tim mich gerne rauswerfen könnte. Aber zu einem schönen Essen gehört ein guter Hans Brand dazu und den hat sie dann immer verschenkt.
Ja, aber das ist ja in Ordnung. Das ist, finde ich übrigens auch, weil, also, da muss ich zum Beispiel sagen, das ist meine Form der Gastronomie, ne? Ich habe natürlich musst du bestimmte Sachen auch durchkalkulieren. Ich bin bei solchen Sachen, wenn sie geöffnet sind, eher gehöre ich eher der Fraktion an, es muss auch genossen werden und auch getrunken werden.
Sag ich auch.
Ein Getränkewagen, Schnaps, Brandwagen, der da ewig immer nur durch den Raum durchgeschoben wird, in der Hoffnung, dass da mal irgendjemand so, dann macht doch einfach gefühlt ein Fünfer jeden, also ich weiß, dass man das nicht machen kann, ne? Aber gefühlt ein Fünfer für alles, was da, nimm dir, was du willst, also achte auf die, reduziere ein bisschen die Menge, eine Geschmacksintensität von bestimmten Sachen, brauchst du oft gar nicht mehr. Es reicht, das im Mund zu halten. Das ist jetzt kein Averna, den man trinkt. Nein,
das ist ein halbes Zell maximal, was ich da eingeschenkt habe.
Und riech das mal. Riech das mal.
Aber Marzipan riecht man gut.
Das ist
toll, wirklich toll.
Erklär mir mal den, also wie an, jetzt am Geruch.
Ja. Es sticht
nicht. Wir wissen alle, dass man Gerüche gut kopieren kann. Besser als Geschmack.
Das, glaube ich, ist ganz, Gerüche, die kopiert werden, schmecken immer leicht chemisch. Du hast immer eine leichte chemische Note drin.
Ja,
das Allerwichtigste ist, und sie ändern sich nicht. Das ändert sie jede halbe Stunde ändert sich der Geruch und auch der Geschmack.
Wow.
Das ist wow. Das ist, es geht nur um ganz ein Fingerhut voll reicht von dem. Es gibt eh nicht mehr.
Willst du noch einen
Schluck? Willst du noch einen? Nee, ich wollte dir das rüberreichen. Ich wollte es einmal rüberreichen. Weil ich hätte jetzt so gedacht, die Nase, womit ich manchmal so kämpfe.
Wenn es nicht zusammenpasst.
Wenn es zusammen, aber das ist ja so, die Nase ist, boah, wow. Und eigentlich fast süßlich. Und jetzt trinkst du es und das bietet dir das ganz kurz an. Und dann hast du aber eine Ausgewogenheit im Brand. Also auch so, du ballerst jetzt, dann merkst du auch den Alkohol, ne?
Na klar.
Aber momentan ist es so bei mir auf der Zunge, ich habe ganz kurz gesippt. Und das atmet nach und das ist so da. Und jetzt habe ich so einen Geschmack, den ich jetzt nicht mehr verpanschen möchte. Ich würde jetzt auf einen Espresso verzichten. Ich würde jetzt kurz mal für 5 Minuten kein Wasser trinken, gar nichts, weil es einfach nur so ein bisschen. Warte, das ist richtig geil.
Ja, auch auf die Gefahr hin,
das ist wirklich toll.
Extrem dumme Frage sein könnte in Tims Verständnis.
Was wie lange machen
denn,
wir einen Podcast?
Was ist denn, Hans, was ist denn der Sinn von einem Brand? Warum ist es das, was Tim eben sagt, dass es der Abschluss ist und den verwässert man dann nicht mehr mit irgendwas und nimmt ihn mit heim?
Nein, bei dem habe ich es jetzt ganz
aber
stark.
Aber generell, was ist der...
Der Sinn von einem Brand ist, ein Genussmittel. Wir erzeugen Genussmittel. Genauso wie perfektes Essen oder ein großes Essen ein Genussmittel ist. Wobei ich sagen muss, ein großes Essen ist nicht eine 3-Michelin-Stern-Küche, die ich auch liebe. Aber,
total.
Aber ein gefülltes Händel ist ein Genussmittel. Und das ist genau das Gleiche wie ein Glas Wein. Wie alles einfach, es geht ums Lebensmittel.
Aber man trinkt ihn immer nach dem Essen oder kann man...
Der Amerikaner trinkt ihn vor dem Essen. Die Aperitivkultur ist ja nur in Europa so, dass man, oder in Österreich ja ganz verstärkt, ich glaube in Deutschland auch, Pfiff Bier oder ein kleines Bier oder ein Glas Prosecco, was ja in Österreich eigentlich nichts zu tun hat, weil wir ja Sekt haben. Und das ist so die Kultur bei uns und natürlich ein Glas Champagner. Aber außerhalb von Europa ist die Aperitivkultur eher eine Spirituose vorher. In Amerika kriegst du immer 4 bis 6 Zell Alkohol als Aperitiv. Das heißt, es geht um Genuss. Es muss schmecken. Es darf den Körper nicht wehtun. Du sollst Ich glaube, Alkohol ist nicht dazu da, um zu vergessen, sondern
auch
um zu erinnern.
Aber
nicht das, was wir machen wollen. Obwohl es uns auch passiert,
ja,
dass also, wir hin und wieder dann was vergessen.
Da habe ich gerade drüber nachgedacht. Das ist ja, also natürlich, und wir wollen kein Hohelied auf Alkohol und ähnlichem machen viel. Aber wofür wir trotzdem einstehen und ich nach wie vor, dass das immer wieder allen Leuten auch bitte klar ist, wenn du selber die Kontrolle über deinen Konsum verlierst und so, dann ja, dann und natürlich birgt das auch insbesondere Gefahren. Aber auch Alkohol hat wahnsinnig viele emotionale, wunderschöne Momente. Es hat einen Grund, warum wir sowas wie ein Champagner oder ein Sekt oder ein Prosecco vorweg trinken, wenn wir mal was zu feiern haben. Es hat einen Grund, warum auch die Medizin sich eben nicht immer ganz im Klaren ist, ob jetzt vielleicht 1-2 Glas Rotwein am Tag sogar eher fördernd sind, dass die negativen Wirkungen die positiven unterliegen. In Anführungszeichen. Es gibt einen Grund dafür. Und in dem Falle jetzt, so wie jetzt wirklich dieser Schnaps hier, der ist, oder der Brand, das ist ja Aroma, das ist eine Schokolade per se, jeden Tag eine ganze Tafel, ist wahrscheinlich nicht geil. Aber hin und wieder mal ein Stück Schokolade
und die richtige,
ist geil. Und die, richtige, ja, wobei ich bin ein großer Freund von der Industrieschokolade.
Nein, ich bin, ein großer Freund von Milchschokolade, muss nicht immer Industrie sein.
Okay, Milchschokolade. Ich mag diese zartbitter herb.
Ich bin sehr neueste
Fan. Ich habe die teuerste Milchschokolade in Hamburg gekauft. Lederach.
Okay.
Und ich kann mich noch erinnern, wie ich so eine Tafel gekauft habe.
Ja.
Aber es war.
Also ich
du
bin
verliebst
seit,
dich. Du verliebst dich in das.
Ich bin seit neuestem Riesenfan von der Schokolade aus dem Tantris, die Benjamin Chmura mitgebracht hat hier.
Ja.
Das ist Schokolade von einem anderen Stern.
Also, hatte ich relativ wenig von.
Du hattest auch eine Tafel.
Ja, aber
Salz-Karamell,
glaube ich. Ja, hatte wenig von.
Aber
ist nicht so, dass immer alles in meinen Händen bleibt, wenn ich hier im Anschluss am Podcast rübergehe in die Bollerei.
Ja, aber auch.
Und da sehe ich hier auch gewisse Gefahr.
Ah ja.
Nur bei der Flasche. Die hat ja, das ist aber auch zum Teil.
Nein.
Das
mein erster, apropos Tantris, mein erster Kunde in Deutschland.
Ah ja.
Das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen. Da seid ihr jetzt, ich sag mal, Wald- und Wiesenbauern und haut ein bisschen Kartoffeln und also Kartoffeln aus der Erde und Äpfel vom Baum.
Genau.
So, jetzt machst du so einen kleinen Hofladen, sagst mit 27, ich mache jetzt einen Schnapp. Was war die Initialzündung, dass du das Qualitätsbewusstsein im Kopf hattest? Dass du sagst, ich mache nicht irgendwie nur Schnaps, weil da ist immer eine gewisse Romantik drin. Das ist überall, kannst du hier und da mal selbstgekochte Marmeladen, solche Sachen, wo du viel Romantik mit einkaufst. Sondern hattest du von Anfang an die Qualitätsvision?
Ja.
Wo kommt es her? Muss ja irgendein Erlebnis bei dir gegeben haben, dass du gesagt hast, das will ich.
Es war so, Österreich war bis 94 nicht in der EU. Und ich war dort tätig für die EU ein bisschen, dass die Bauern gerne zur EU wollen.
Ja.
So, und
für Lobbyist sozusagen.
Lobbyist, ja. Genau. Lobbyist, der zu der damaligen Zeit viel Geld verdient hat.
Ja.
Und ich wollte immer, mich hat Wein immer fasziniert und Bier auch schon und auch die Spiritose. Nur ich habe nicht gewusst, was ich machen soll damit. Mhm. Winzer kannst du in Oberösterreich nicht werden oder damals nicht, weil das Wetter und das Klima nicht gepasst hat. Bier ist in großer holländischer Hand, auch in Österreich. Damit brauchst du auch nicht beginnen. Mhm. Und damals hat es diese Kraftbierzähne nicht gegeben.
Mhm. Aber auch die Schnapszähne nicht, ne?
Auch nicht. Am Rande. Ja, und dann war ich auf der Via Vinum in Wien und habe dort einen Schnapsbrenner kennengelernt, Karl Hubert Gasser, und der hat mir in 1,5 Stunden erklärt, was Qualität ist. Und ich bin nach Hause gefahren, 12. Juni 94, und habe gesagt, ich wäre Schnapsbrenner.
Ach, wirklich? Und warst du damals denn schon zumindest kulinarisch so interessiert, oder war das?
Meine Mutter war die beste Köchin. Bei uns war das immer so, dass für jeden Mitarbeiter gekocht wurde, was heute noch ist. Wir kochen jeden Tag mittags für alle Mitarbeiter. Mhm. Frisch, wir haben keinen Mikrowellenherd oder sowas.
Ja.
Das hat immer meine Mutter gelernt, die für mich einen Wahnsinnsgaumen hatte.
Aber das sind ja immerhin 17 Mitarbeiter, das ist ja nicht wenig.
Ja, wird jeden Tag gekocht. Ja, jeden Tag, ganz normal. Und dann habe ich das angefangen und habe, es gibt in Deutschland eine Brennereifirma, die Firma Christian Karl, den habe ich kennengelernt. Ja, und der hat mir die erste Brennerei gebaut. Und ja, und dann hat halt eines zum anderen geführt. Ich habe meinen ersten Schnaps gebrannt und wurde damals Europameister bei der Destillator mit der besten Williams.
Warum?
Weil wir das beste Obst gehabt haben. Damals schon. Ich sage jetzt einmal für den Tag. Für den Tag.
Ja.
Weil ich meine Mutter an meiner Seite hatte, auch die Maische zu verkosten. Wann ist sie vergoren? Wir haben keine Hilfsmittel gehabt.
Ja, das ist eine Frage.
Wir haben
das
damals so Plastikfässer die Maische gemacht.
Das klingt ein bisschen so wie ich bei Kitchen Impossible, der immer schafft, 8,5 Punkte zu kochen.
Genau.
Aber von Tun und Blasen gar keine Ahnung.
Aber, nein, aber
da wird man in der Suppe gerührt.
Das glaube ich nicht, dass du keine Ahnung hast.
Nein, keine Ahnung. Aber es gibt schon manchmal wirklich so Dinge, wo ich mir danach nicht erklären kann, warum das funktioniert hat. Ich habe was probiert und dann denke ich, hast du dir nicht gemerkt, du Idiot. Mhm. Das war gut.
Ja, aber das sage ich da, es fragen mir sehr, sehr viele Menschen, die ja wissen, dass wir uns kennen, ob du wirklich kochen kannst. Und ich sage zu jedem, ich bin überzeugt davon, überzeugt davon, dass du viel mehr Ahnung hast, wie alle glauben. Weil erstens hast du eine Bandbreite gekocht, ich weiß jetzt nicht, wie lange in Kitchen.
10 Jahre jetzt.
10 Jahre. Ja. Was du es gesehen hast, was jeder versucht, dich reinzulegen.
Ja.
Natürlich muss man anzeigen, du bist ja so oft immer auf dem Glatteis dahingeschlittert und hast es wieder geschafft. Wie soll einer, der das neu macht, das erste Mal bei Kitchen ist,
also das war,
gegen dich brillieren?
Achso, das ist ganz einfach. Ist wirklich ganz einfach. Ist wirklich so.
Aber
ich hätte gestern fast verloren. Boah, haarscharf 0,1. Boah, war ich bockig, ey.
Gegen wen?
Hä? Das darf ich noch nicht sagen. Uiuiui, das war aber ein enger Schuh. Nee, aber das meine ich ja. Guck mal, ich hatte.
Aber
du musst ja trotzdem.
Entschuldigung, zurückzukommen. Ja. Ich hab vom ersten Tag gesagt, ich will der beste Schnapsbrenner der Welt werden.
Das hast du gesagt.
War meine Vision den ersten Tag. Und es ist heute noch.
Was war zu dem Zeitpunkt
Ziel?
Der so.
Für uns.
Wer der Beste war? Oder die Benchmark?
Die Benchmark. Was war zu dem Zeitpunkt?
Die Benchmark war ganz klar in Österreich Gölles und Rochelt.
Mhm.
In Deutschland war Ziegler.
Mhm.
Und in Italien war, das habe ich aber nicht gewusst, Levi.
Mhm.
Vom Namen her. Ich bin dann 96 schon bei Levi gewesen und habe gesagt, das kann man ausschließen als, für mich jetzt als, so will ich nicht arbeiten.
Und weltweit gab es nur in Europa? Also du hast jetzt.
Es ist nach wie vor Europa so, dass, und heute ist Europa ganz anders. Wir sind in Amerika, wir machen Vorträge drüben, die Leute holen uns. Es geht um Fruchtbrand. Jetzt geht's nicht um Whisky. Es geht immer um Fruchtbrand. Ja. Und dann habe ich begonnen. Dann habe ich ein Riesenglück gehabt, dass ich Europameister wurde. Und das größte Glück war dann, dass Heinz Reitbauer vom Steyrek 12 Flaschen gekauft hat. Von den ersten 100 hat Heinz Reitbauer Senior 12 Flaschen gekauft.
Das war sozusagen der Dor oben da.
Und wenn du dann wohin gekommen bist und jeder sagt dann, na, wo liefert's denn du schon hin?
Ja,
du kennst ja die österreichische Mentalität.
Und du dann ganz einfach.
Dann habe ich gesagt, na, genau. es ist mit der Familie Reitbauer bis heute eine ganz intensive Freundschaft auch.
Und, was war deine erste Abfüllung? Was war das für ein Brand?
Williams-Brand, ja.
Also da hattet ihr von vornherein die.
Da haben wir 100 Bäume gehabt und jetzt haben wir, glaube ich, 17.000 oder mittlerweile sogar mehr.
So, jetzt bist du gleich Europameister, machst das erstes Jahr irgendwie, dann ist ja eigentlich die Herausforderung auch schon gleich wieder null für jemanden wie dich.
Nein, aber das Wichtigste war, dass ich es im zweiten Jahr wieder gemacht
habe. Genau. Konntest du dir da erklären, was du richtig gemacht hast?
Nachdem ich mit meiner Mutter dann wieder gesprochen habe, schon.
Sag mal.
Nachdem ich mit meiner
Mutter... Ja, verstanden. Aber was hat deine Mutter gemacht?
Es war... Wie finde ich das Aroma wieder?
Ja.
Und das Problem war, dass wir immer an Rezepten gehangen sind. Auch nicht wir, sondern ich hab glaubt, ich brauche ein Rezept. Und sie hat immer gesagt, nein, du brauchst nur das Gefühl.
Mhm.
Du brauchst nur das Gefühl. Du siehst das Obst. Du kannst es, wenn du
dir das... Wann ist der entscheidende Punkt, wo du praktisch beim Obst den Feenstaub draufpackst? Weil wenn das Obst entweder kannst du ein guter Bauer und erntest, ist korrekt.
Ja.
Und sorgst dafür,
der Hansi.
So, der macht das perfekt. Faktoren aussehen.
Genau.
Ich weiß nicht, ob ihr faules Obst denn haben dürft, nicht, oder, na, weiß nicht.
Wie geht es dir?
Nein, ich weiß nicht. Kann ja sein. Es kann ja Aroma geben. Es kann ja, Fallobststand.
Nein.
Oder wie nennt man das hier, unten,
oder so. Na, du kannst, alles was Schimmel ist oder faul ist oder irgendwie oxidativ ist, ist schlecht. Schnaps ist Präzision.
Okay.
Und das Allerwichtigste.
Hätte man nicht eingeschätzt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich auch nicht.
Und okay. Schnaps hat
oder zumindest hat zweitklassigen
nichts, rausmachen. Nichts irgendwie, wenn man sich so vorstellt, alte Schnapsküche und so weiter. Schnaps ist Präzision im Aroma
dann
und in der Frucht.
Genau, und dann ist es ja eigentlich bums einfach zu kopieren.
Na, eben nicht.
Deshalb frage ich ja danach. Ich frage ja, was macht den, guck mal, bei mir, wenn wir beide Kaffee kochen, der wird unterschiedlich schmecken, weil wir eine andere Maschine haben, weil wir vielleicht eine andere Kamera haben, aber vom Grund, oder wir beide kochen sogar das gleiche Gericht, wird es unterschiedlich schmecken, weil wir ein bisschen wir haben eine andere Farbwahrnehmung, wir haben eine andere Geruchswahrnehmung, wir haben eine andere Salzintensität oder so. Mhm. Deshalb wird es anders schmecken, egal ob wir ein Rezept haben oder nicht. Das ist das Tolle beim Kochen. Das macht diese Vielfältigkeit aus, weil Kochen ist eigentlich bums einfach. Aber das Kochen, was wir schätzen, was wir zelebrieren, ist eine Mischung aus Perfektion, die ich nicht ganz so gerne mag. Wenn was zu glatt wird, wenn was zu bearbeitet wird, ich will die Persönlichkeit haben.
Also was ist die Persönlichkeit? Muss Perfektion altglatt sein? Glaube ich
muss nicht. Aber es wird schnell.
Die ist persönlich.
Perfektion aber die wird schnell. Jetzt hast du schon den perfekten Schnaps gemacht. Also dann könnte es ja auch.
Ich hab vielleicht dreimal für mich den perfekten Schnaps gemacht in der ganzen Zeit. Ja,
darauf will ich hinaus.
Und das ist immer Aromasuche. Du weißt ganz genau, wann das Aroma kommt mit den Temperaturen. Trotzdem musst du die ganze Zeit kosten. Und das beste Aroma kommt nach Vorlauf. Schnaps ist ja, wir trinken den Mittellauf. Das heißt, alles, was vorher ist, schmeckt nach Aceton, nach Uhu, das gehört weg. Das ist das Kosten um 7:30 in der Früh bis 8:00. Und dann der Nachlauf, der seifig schmeckt, der kommt um 3:00 nachmittags weg. Mhm. Und dazwischen musst du schauen, dass die Temperaturen zum Aroma passen. Eine Himbeere hat eine komplett andere Temperatur wie eine Williams. Wobei wir reden jetzt von Temperaturunterschieden, die sich unter einem Grad bewegen. Wir können heute destillieren auf 0,05 Grad genau einen ganzen Tag. Und du findest die Aromen nur durch Schmecken. Mhm. Es gibt, wenn heute einer sagt, es gibt eine Tafel, da stellst drauf, sage ich, ja, dann mach es. Mhm.
Ist jeder
Schnaps? Und du kannst es nicht skalieren industriell. Es geht nicht.
Also beschreib nochmal die Schnapsherstellung. Wie geht's?
Ja, das Brennen bitte.
Zuerst hast du Obst.
Ja.
Das Obst wird gewaschen, wird zerkleinert. Das
auf besondere Art und Weise?
Ja, jeder hat seine eigene Maschine. Wir zerkleinern das auf eine Größe wie ein sehr grobes Apfelmus mit so Stückchen drinnen wie der kleine Finger. Mhm. Das kommt dann in den Gärtank. Der Gärtank ist schon vorgekühlt. Es kommt, das Einzige, was dazu kommt, ist Hefe, um die Gärung zu starten. Dann vergärt es bei Apfel circa 6 bis 7 Tage. Mhm. Und dann wird es zweimal destilliert. Die erste Destillation ist der sogenannte Rohbrand oder Raubrand oder erster Lauf. Da machst du aus circa 10 Tonnen, sagen wir 10.000 Kilo, 1.400 Liter Raubrand raus, mit 30% Alkohol. Mhm. Und das destillierst du dann das zweite Mal.
Wo entsteht der Alkohol?
Durch die Gärung. Mhm. Beim ersten Mal im Gärtank. Dann hast du ca. 1.400 Liter Alkohol mit 30%. Mhm. Das destillierst du dann das zweite Mal.
Wie schmeckt das?
Die schmeckt schon nach Apfel, aber die schmeckt auch noch seifig. Die schmeckt nicht blitzsauber, schon sauber von der Frucht her. Aber du hast Aceton drinnen, du hast Acetaldehyde noch drinnen, schlechte Alkohole, die gehören raus. Mhm. Mhm. Und dann machst du aus diesen 1.400 Liter mit 30% circa 400 Liter mit 80%.
Mit 80?
Mhm.
Juhu.
Das heißt, du destillierst alles nochmal rauf, gibst den Vorlauf weg, den Nachlauf. Aber das ist maximal 350 Liter mit 80%. Und das lagerst du 2 Jahre.
2 Jahre.
Minimal.
Kannst du bei diesen 80%, das ist ja Putzmittel eigentlich, ne? Im ersten Moment von alkoholischen Bedeutung. Also das
Putzmittel wäre 96%.
Ja, aber du weißt, kann man da schon schmecken?
In der Sekunde.
In welche Richtung sich das...
Ja.
Hast du dann irgendeine Chance, dieses Produkt zu beeinflussen in der Schnapsbrennerei?
Nee, in der Brennerei nicht mehr.
Aber zu beeinflussen in welche Richtung?
Na, das so, guck mal, das ist ja, wenn Salz, Pfeffer, Zucker.
Als Beispiel. Genau. Haben wir keine
Chance. Salz, Pfeffer, ich hab noch was und ich setze noch mal ein oben drauf. Okay. Ich würze noch mal nach. Okay. Ich tue noch mal irgendwas damit. Gibt's da irgendeine Chance?
Und warum geht das nicht mehr?
Da gibt's eine einzige Chance. Okay. Lagerung. Wenn du, es gibt ab, ich sage mal, bei Williams, wissen wir, 2 Jahre ist optimal. Es kann aber sein, jetzt rote Williams, bringen wir jetzt 2021.
Wir reden Fasslagerung, wir reden von einem Metallteil.
Edelstahl. Hochprozentig. Mhm. Das hilft dir extrem, da kannst du dir helfen. Das ist die einzige Möglichkeit. Oder es gibt Produkte wie zum Beispiel Apfelbrände oder Zwetschge, da weißt du ganz genau, Primäraromen kann ich gleich am Markt bringen, das heißt innerhalb von 2,5 Jahren. Oder ich habe sehr dunkle Aromen, Holzfasslagerung. Mhm. 10 Jahre. Mhm. Das ist die einzige Hilfe, die wir haben. Lagerung. Wir können sonst nichts mehr machen. Ist der Alkohol fertig, dann sind wir fertig.
Ich verstehe eine Sache nicht in diesem ganzen Kontext. Wo bist du bitte ungeduldig? Wo muss das bei dir bitte schnell gehen?
Na, also, bei mir muss
ich überlege, dass ich heute was in...
Lagerung, da bin ich nicht ungeduldig. Aber sonst... Aber wir haben keine... Wenn wir jetzt ernten... Ja. Wir haben letzte Woche geerntet.
Ja.
Ich hab nur 1 bis 2 Tage die Möglichkeit, die perfekte Frucht zu machen. Nachher haben wir extrem viel Geduld. Aber in der Zeit hast du keine Chance, wenn eine Maschine bricht. Wir haben für alles immer ein Backup. Es geht nicht, wenn heute meine Maschine bricht, dann muss ich eine halbe Stunde später eine andere dastehen haben. Ich verarbeite am Tag 70.000 Kilo. Mit 3 oder 4 Personen.
Für wie viele Tage? Kann man das sagen?
Bei Williams machen wir jetzt insgesamt 280 Tonnen in 3 Wochen.
Krass. Hast du Mitarbeiter? Also,
3 nicht. Personen.
Ja. Wollte ich gerade sagen, hast du Praktikanten aus dem Ausland?
Nein.
Nimmst du die nicht an? Nein. Oder?
Ja.
Okay, hey, Moment, wo kommt diese Frage her?
Naja, weil ich beobachte mal einen Trend. Ja. Und das ist, wenn also, es die Besten der Welt gibt, in der Küche ist das gar nicht ungewöhnlich, was toll ist, aber auch ein bisschen langweilig.
Okay, du meinst, weil die kommen extra Pizza, dahin, um
die beste Pizza der Welt gibt es gerade in Japan.
Okay.
So als Beispiel. Der beste Whisky der Welt gibt es gerade in Japan.
Ja, stirbt gerade wieder. Aber genau, ja.
Weil die haben dann eben so, die sind so exakt genau und die sind ja auch schon in ihrer, die haben so viel Wertschätzung vor dem Landwirt, wenn sie die Wertschätzung haben. Das ist nicht alles rosarot da. Aber die
also
haben
du meinst das jetzt Exzess. Nicht als billige Arbeitskraft, sondern als jemand, der zum Besten kommt, um dort ein Praktikum zu machen.
Genau dort lernen und hilft dir aber nicht weiter. Wer geht dann, wieder nach 4 Wochen?
Der geht wieder zurück und nimmt dann eben dieses Wissen, was über viele Jahre aufgebaut ist. Und das ist auf der einen Seite ist ganz, ganz, ganz toll, dass das Wissen verteilt wird. Auf der anderen Seite, und das ist so ein bisschen, ein Vorteil hat es manchmal, ich bin an Whisky über die japanischen Whiskys rangekommen.
Ist okay.
Weil mir die echten zu ruppig waren, zu aggressiv, er hat immer so ein bisschen sowas über. Und der Japaner, also so habe ich zumindest für mich wahrgenommen, bis sie auch in diese Welt gegangen sind, war etwas abgemildert, war etwas bekömmlicher, war etwas leichter zugänglich.
Wieso? Weil er sauberer war.
Ja.
Weil der Japaner einfach sauberer arbeitet. Und da habe ich auch, und das habe ich, das musst du einfach lernen. Spiritose ist blitzesauber.
Und deshalb gibt es gute japanische Schnäpse inzwischen?
Nein, Schnäpse gibt es keine.
So, das meine ich. Warum das nicht? Weil ich erkenne nämlich auch keine.
Weil sie auf das noch keinen Wert legen. Und wir beliefern da drüben, glaube ich, 10 Restaurants, nicht mehr.
Ja.
Aber das sind halt dann die richtig guten. Und das wird auch kommen. Wie wir 2001 in Amerika begonnen haben.
Ja.
Und da habe ich meine erste Verkostung gehabt am 29. August im World Trade Center, im 107. Stock. Mhm. Und 14 Tage später war es nicht mehr da.
Ja.
War man der Erste, der in Amerika das gemacht hat. Mittlerweile gibt es die Brennereifirma, die uns auch die Brennereien baut, hat sich in Amerika schon 20 Destillerien verkauft. Fruchtbrand ist drüben ein Thema, weil wir das begonnen haben.
Ja.
Wir haben da eigene Beteiligung mittlerweile drüben, die ich aufgebaut habe. Und das kommt.
Weil aber die verkaufen unter deinem Label oder unter eigenen Labels?
Wir haben da drüben ein eigenes Label, Brennschwotter Destillerie mit Hans Reisebauer.
Wie heißt das?
Brennschwotter.
Das klingt wie Brackwasser.
Ja, genau. Genau, so ähnlich ist das ist die Branch Waterfarben, die heißt so und so, okay, hat er sich genannt. Und ich habe das da drüben gebaut und am 20. Februar 2020 gestartet, eine Woche vor Corona. Und dann ist losgegangen, der ganze Zirkus. Aber es passt gut und macht einen super Job. Und ja, das ist, aber es ist Sauberkeit. Am Ende des Abends ist Qualität ist Sauberkeit. Qualität ist Frucht.
Warum wird mit Schnaps nicht gemixt oder so wenig gemixt? Also
kommt bei uns.
Weil ich sehe hier gerade die Cocktailschale,
ja,
ne?
Ja, aber kommt bei uns mehr.
Ja.
Ist in Amerika mittlerweile gang und gäbe.
Weil mit Wodka und so,
ja, das ist ein Martini. Ja, es wird auch mit Martinis gemacht. Karottenmartini ist in Amerika der angesagteste Martini wahrscheinlich. Wir machen.
Wirklich?
Wir
noch sind, besser als Appletini.
Ja, also, Karotten machen wir toll, wirklich das, sehr, ja, sehr viel.
Macht ihr?
Ja. Wir sind der einzige Brenner, der Karottenschnaps macht. 40 Kilo Karotten für einen Liter Schnaps.
Klingt scheiße, könnte ich mir aber aromatisch sehr, sehr gut vorstellen. Aber klingt, cool. Karotte klingt scheiße, ne?
Ja,
Karottenkuchen ist auch,
es ist die einzige Möglichkeit, wo du Karotten als Mann essen kannst. Weil, ich mag, Karottenkuchen mag ich auch nicht.
Nee.
Aber als Kind hast du, zumindest meine Mutter, hat uns wirklich die Karotten in jede Öffnung im Gesicht reingeschoben.
Frisch mochte ich immer alle Karottenprodukte, konnte ich nicht ab. Also alles was, nicht. Alles so, die Karottensäfte, finde ich bis heute zum Kotzen. Ja. Wirklich, für widerliches Dreckzeug. So. Aber auch wenn ich selber mal einen Karottensaft, wenn ich da nicht Zitrone, Ingwer, also irgendwas gegenarbeite, ich mag, irgendwas passiert da in diesem Prozess, das sagt, boah.
Aber, ja, das, der Amerikaner liebt es und, mein Lieblings- und mittlerweile auch der Europäer. Ja.
Mein Lieblingsgeschmack mit Karotte ist wirklich Karottenapfelsalat mit Zitrone. Mhm. Ganz wenig Salz.
Ja.
So schön raspel. Ganz wenig Salz, kleine Prise Zucker um die Säure. Und dann
keinen Essig.
Auf gar keinen Fall Essig.
Ja.
Essig ist, was Karotte angeht, das ist ein Schlag in die Fresse, in meinen Augen, für jeden Geschmack. Das funktioniert für mich
Essig,
überhaupt
Essig nicht.
Nicht.
Finde ich genauso.
Wie funktioniert Karotten-Martini? Martini war das, ne?
Ja, Karotten-Martini. Es ist nur Karotte, Wodka.
Karottensaft?
Ja. Nein, unser Karottenschnaps.
Als Karottenschnaps, ja. Okay. Gibt's Früchte, Hans, die besonders schwer zu destillieren sind?
Williams ist besonders schwer, weil es irrsinnig viele Destillerien gibt, die das machen. Und eine Karotte kann ich jetzt sagen, ist einfach, weil wir die einzigen sind. Aber das ist auch nicht einfach.
Nein, er meinte eher von der Verarbeitung, glaube ich, also um da den Geschmack zu
wiederum genau. Williams. Wiederum genau. Williams, um sie sauber, elegant, perfekt, ohne Oxidation zu machen, ist Williams sicher die größte Diva.
Weil sie eigentlich was hat?
Schneid eine Birne auf.
Ja, ich
wart 5 Minuten, dann ist die Birne braun.
Ja.
Dann nimmst du ein Messer und schabst das Braune runter und kostet es.
Ja.
Das ist ein Geschmack, den du nicht willst.
Nee, ich weiß.
Wir haben keine Zeit, und das ist jetzt die Ungeduld.
Ja.
Wir haben keine Zeit beim Einmeschen.
Hakko weiß.
Das heißt, nein, das gibt's nicht bei uns.
Der Koch würde Hakko reinmachen.
Ja, aber es gibt's nicht bei uns. Ja. So, wir haben, wenn wir gut sind, machen wir so circa 9 bis 10 Tonnen in der Stunde. Vom Waschen bis in den Gärtank geschlossen.
Fummelst du an der Genetik bei Birnen rum? Arbeitet
ihr? Gar
da?
Nicht. Nein,
weil das wäre jetzt nein, mein nur, Gedanke, nein, weil was du sagst, braun werden hatten wir früher im normalen Apfel auch.
Ja.
Ist weggezüchtet worden.
Ja, aber die schmecken ja nicht mehr. Sagt man Apfel, der noch schmeckt.
Bin ich bei dir, sie schmecken anders, aber ich sage halt, wenn da so ein negativer Aspekt ist, ist übrigens auch der Grund, warum relativ viele Leute Kernobst, also auch in dem Fall jetzt den Apfel, allergisch drauf reagieren. Die Uräpfel haben das immer noch. Also wenn du einen Apfel hast, eine Apfelallergie. Ich will jetzt nicht, also wenn du stirbst, nicht ausprobieren. Wenn du nur so ein bisschen Knödel kriegst, irgendwie so, ruhig mal ausprobieren. So ein Urapfel, Apfelarche oder so nehmen und der Apfel oxidiert stark, wenn du ihn anschneidest. Kann es sein, oder wahrscheinlich jetzt relativ hoch, dass du den Apfel sehr gut essen kannst.
Lustig, weil diese Äpfel Stoff, kann ich essen seit 4-5 Jahren. Konnte ich vorher nicht essen. Habe ich immer sofort Ausschlag im Mund bekommen.
Ja, aber das ist ja furchtbar. Kein Apfel.
Ja, aber trotzdem, klar, ja, dass sie umgezüchtet wurden.
Für gut. Die Asia-Welle,
aber,
ne,
aber,
die wir gerade
genau,
alle feiern.
Die Asia-Welle,
ist der grüne Apfel geil, weil Limette, dann viele Limette, Basilikum.
Aber nur deshalb, weil die Limette da ist.
Ja.
Und nicht der Apfel alleine.
Nein, aber da es funktioniert der Apfel sehr gut.
Sehr gut, ja, das schon. Aber ist jetzt eine Rubinett, Apfelsorte Rubinett oder Coq Sauvage, das ist Es geht nichts drüber. Geschmacklich geht über diesen Apfel nichts drüber. Nur wir verlieren alle miteinander unseren Geschmackssinn für diese Sorten. Dass diese Sorten nicht mehr am Markt sind.
Ja.
Du kriegst in München am Viktualienmarkt, hast nur einen Stand, wo du das kriegst. Aber wenn du halt in einer, ich sage jetzt einmal, Metro, C&C, wie alle heißen, hingehst, durch solche Sorten gibt es nicht. Da gibt's am Fuji, an Granny Smith, an Jonagold und so weiter.
Pink Lady,
was Pink immer? Lady,
ne, sensationelle Apfel.
Ja, Wahnsinn, wunderschön, wenn's ihn presst, ist er schön rosa. Geschmacklich 100-mal austauschbar.
Und wie heißt der, von dem du eben gesprochen hast?
Das eine ist Cox Orange. Das zweite ist Rubinett. Das sind meiner Meinung nach die besten Sorten und eine alte Apfelsorte in Österreich und die weltweit auch, oder zumindest Europa, ist Grafensteiner. Ist ein Frühapfel. Den hat immer der Rochelt gebrannt. Und ganz ehrlich, über den Grafensteiner vom Rochelt geht kein gelagerter Apfelschnaps in der Welt drüber. Da ist er Nummer eins. Und das ist so. Und er hat die Grafensteiner und das ist auch gut, dass so ist. Mhm. Und du musst da, ich glaube immer, du musst da immer, wenn du was selber machst, musst andere Produzenten haben, wo du sagst, das macht er so gut, das greife ich nicht an.
Warum ist das Arbeiten mit Birne so schwer? Weil mir geht gerade so
Oxidation.
Ja, nicht ganz, nicht nur. Weil ich selber auch, weil damit hätte ich jetzt kein Problem, ne? Das ist so dieses Ding, weil ich kann ja auch immer relativ, ich kann ja Dressing schon vorher machen und dann die Oxidation mit unterbrechen. Nein, ich sag nur, das Arbeiten aber auch in meiner Welt. Ich weiß, es gibt ein Gericht, an das ich mich persönlich erinnern kann, was ich mit Birne wirklich sehr, sehr lecker finde. Ansonsten ist halt Birne Helene, ja, kannst du machen, aber interessiert mich nicht wirklich.
Niemand.
Weil auch die Birne dann so eher so wegsuppelt da irgendwie. Eine gut gemacht. Lasch. Ja, exakt. Irgendwas Lasch. Passiert da, irgendwas geht da weg. Das ist eins von Jean-Georges Wong-Gerichten im Spice Market in New York. Eins meiner ersten New Style Sashimis gewesen, wo eisgekühlte Birne, ganz dünn geschnitten, praktisch den Säurekicker geben für, aber da ist dann noch so viel drauf, aber das ist ganz geil.
Ja, aber mit was besprayt das?
Wahrscheinlich die Mette.
Mit meiner Willems.
Hä? Macht er wirklich?
Ja.
Lieferst du einen Jean-Georges?
Nee, klar.
Wirklich?
Alle Lokale in Amerika, ja.
Ach du alter Kackvogel, guck mal, schau mal an. Aber das ist schon krass, wenn es dann auffällt, ne? Weil ich, das ist so
du eins der Gerichte. Du hast einen Geruch drauf.
Ha?
Wenn du es kriegst, riechst du
das. Das meine ich. Und ich
habe das versucht. Und du riechst der Birne sonst nicht.
Das ist dein Ding?
Na klar. Na, der ist nicht.
Original, okay, das ist eins der, es gibt Rezepte, die versuche ich zu kopieren, um dann meine eigene Interpretation draus zu machen. An dieser Birne bin ich verzweifelt. Weil die ist entweder schmeckt sie gar, also, es ist Birne auf dem Teller, aber sie schmeckt null, oder du schmeckst sie, aber dann hat das Gericht, kein irgendwas.
Das ist so wie ein Parfümflasche.
Alter Kacke.
Ach so, dann so ein
Wappen. Ja, aber das ist nicht meine Idee gewesen.
Na, aber es ist ja wichtig, weil ich habe da viel dran rumgedrückt.
Das ist
ja irre. Und dass ich so, ich mache ja viel auch mal mit frischen Sachen einfach nur rein. Und wenn die eigene Geschmäcker mitbringen, dann ist das toll. Bei Tomaten hilft man so ein bisschen andörren. Dann kriegst du sie ein bisschen fokussierter, ein bisschen konzentrierter.
Hilft da ein bisschen Salz.
Ein bisschen Salz. Dann ist auch sowieso die Art und Weise der Tomate bringt schon ein bisschen was mit. Apfel kannst du entweder über die Sorte ein bisschen arbeiten, dann kannst du die Sorten, musst aber vorsichtig mit umgehen. Also so Gurke, grüne Apfel, Brunnenkresse, da macht das schon alles Sinn im Sinne eines frischen Grades. Bei der Birne bin ich verzweifelt. Wirklich verzweifelt. Ja. Das ist der Punkt.
Ja,
ich habe mich gewundert, weil ich war das letzte Mal vor 4 Jahren jetzt, glaube ich, da wieder rein und das hat nichts von seiner Idee verloren. Na, das ist wirklich toll. Gut.
Liefern wir seit 2005. Und bin ja sehr stolz drauf. Das muss ich da ganz ehrlich sagen, ich bin auch stolz auf unsere Kunden.
Auch zu Recht.
Weil wir auch so viel eigentlich Freunde über das gekriegt haben. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie die ganze Branche ist. Für mich ist ja nicht
hättest du sie betreten, wenn du gewusst hättest, worauf du dich da einlässt?
Ja, heute noch viel mehr, weil für mich ist ja das nicht.
Heute bist du ja
ich habe ja sonst kein Hobby,
aber heute
außer dass ich jagen gehe. Aber sonst ist ja das ich habe meine ganzen Freundschaften, ich habe alles dort.
Ja, ich glaube, heute ist es sogar fast noch ein bisschen anders. Im Vergleich, ich muss einmal ganz kurz meine Eier trocknen. Ist ganz schön warm hier. Was?
Gute Idee.
Zum Glück ist Sally nicht mehr hier.
Es ist ja oft so, dass wenn du Produkte bekommst, dass viele Köche, viele Gastronomen erstmal wahnsinnig dumm sind, erstmal fragen, wie teuer, sich überhaupt nicht mit dem Produkt wirklich stark auseinandersetzen, außer jetzt in der gehobenen Ebene als solche. Und oft stehen Leute bei mir im Garten, also bei mir in der Küche, ja, und sagen, das hat der und der auch. Das ist für mich ein Nullinger-Argument. Also das ist so, weil dann bin ich schon oft so, wie gesagt, ja, wenn der es hat, dann brauche ich es auch echt nicht mehr anbieten. So, dann ist ja auch die Wurst der Drops irgendwann gelutscht und ein Second Mover bin ich noch nicht. Aber ich weiß, dass ich bei dir, aus welchen Gründen auch immer, und das ist das, was ich hinter allem so ein bisschen mich frage, was ist bei dir der Midas Touch, und das meine ich nicht das Wirtschaftliche, also was ist der Elfenbeinstaub, den du entweder auf deine Persönlichkeit legst, auf deine Produkte legst, auf dein Marketing legst, weil es ist eine Auszeichnung, wenn Reisebauer mit dir zusammenarbeitet, und zwar nicht auf dem üblichen Ursus, das Beste, es ist eine Art, ich sag mal so eine Art Label, was man schon hat. Reisebau arbeitet mit dir zusammen. Du kannst kein Arschloch sein.
Ah, ja.
Das ist krass. Das ist schon wirklich, du weißt, du kennst unsere Welt, die wir mit drauf.
Aber das ist, wenn du dein Hoffest machst.
Ich bin immer noch nicht da gewesen.
Ja, leider.
Du machst dein Hoffest. Ja. Das ist, als wenn, keine Ahnung, das ist so ein bisschen wie bei den Oscars, dass du auf bestimmt auf der Elton John Party eingeladen bist. Ah, ja, okay. Das ist was Besonderes. Und das ist aber nicht was Besonderes zum Angeben, sondern es ist nur für dich was Besonderes. Es ist ein Inner Circle, ohne ein Inner Circle zu sein. Es ist nicht elitär im Sinne von, wir sind aber elitär, so wie, ich sag mal, Champagner sich oft verhält mit Lebensstilen, bla bla, ne, diese ganze, das ganze Gebumse da drumherum irgendwie. Aber es hat trotzdem diese, also das ist schon bemerkenswert. Da ist schon, du machst da schon irgendwas richtig und kannst mir immer noch nicht erklären.
Vor allem, wenn man bedenkt, dass es das ja so lange noch nicht gibt.
Weinmacher werden oft anders. Ja, Winzer, wenn die eine Elite, irgendwann kommt das Marketing, läuft auf Elite hinaus.
Das Marketing wird zu Hause gemacht.
Hä?
Das Marketing wird zu Hause gemacht.
Ja, aber du bist ein Bauer.
Ja.
Wieso hast du denn Ahnung vom Marketing?
Ja, wir haben da keins. Wir machen das.
Du bist Marketing.
Nein, aber, ja klar. Doch. Genau, wir sind das, was wir sind. Wir leben das.
Ja.
Die Chance, etwas zu machen. Ich glaube, dass jeder Mensch irgendwas im Leben kann, was andere nicht kann.
Auf sicher.
Und wenn du
das... Bei Sebastian suchen wir noch, aber das finden wir.
Gut, aber
okay,
wir finden es.
Wir finden es.
Darauf kommt es
an. Irgendwann, und wenn du das Glück hast, dass du das findest, und ich glaube, ich habe das gefunden.
Ja, ne? Ich glaube, eine andere Erklärung gibt es nicht.
Du kannst
nicht von einem Tag auf den anderen vom Kartoffelbauern
Schnaps brennen,
Europameister werden und diesen Weg gehen, ohne wenn da nicht irgendeine Magie da drauf ist.
Es ist ja Magie drauf.
So, das will ich doch sagen. Jetzt stell dich doch nicht so an, immer die beste Qualität, als ob man das beeinflussen kann. Manche Dinge kann man nicht erklären. Ich bin sofort wieder da. So, wo waren wir?
Wir waren gerade beim Thema. Also da warst du nicht da, beim Thema Zucker.
Ja,
und,
das haben wir heute schon gehabt.
Ja.
Warum braucht man Zucker für Alkohol?
Nicht, zur Vergärung, aber das hat ja die Frucht drinnen. Du brauchst keinen zusätzlichen Zucker.
Okay, warum braucht man Zucker zur Haltbarmachung?
Weil du dadurch mehr Alkohol rausbringst.
Ja, aber ich gehe mal die Vorstufe, Apfelsaft. Wir sprachen ja gerade
drüber. Mach mir keinen Zucker rein.
Deine erste Frage war gleich so, was trinkst du denn? Und da habe ich habe genau das Problem. Mir ist es alles, was oft so als Begleitung angeboten wird, viel zu süß. Hm. Ich bin ganz happy, so von Namen zum Beispiel. Hat ja ein paar ganz gute Sachen, die relativ herbe mit viel Gerbstoffen daherkommen. Es gibt so diese eine Quitte, die kannst du, diese Apfelquitte, die kannst du runterdünnen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Ja. Da ist immer noch Süße ein bisschen drin, weil die so vollfruchtig ist, aber da hast du so eine Aromatik drin, darf man sagen, ne? Dann wahrscheinlich
die komplexeste Frucht überhaupt.
Die Quitte.
Quitte.
Ja.
Und jetzt kommt's. Das, was du da spürst, ist nur Geschmack.
Ja.
Die Quitte hat keinen Zucker.
Eben, das meine ich. Also, darauf wollte ich hinaus.
Der Apfel hat dreimal so viel Zucker als die Quitte. Ich brauche für einen Liter Schnaps 10 Kilo Apfel oder 25 Kilo Quitte. Geschmack ist irre.
Wenn wir jetzt erstmal im Saftsektor anfangen, also im nicht-alkoholischen Bereich, so, brauchst du unbedingt eine vollreife Frucht?
Nein.
Weil ich bin ja der Meinung, ich glaube, es wäre eine gute Idee, auch mal zu experimentieren mit nicht ganz voll ausgereiften Früchten, weil ähnlich wie in Thailand.
Machen
alle Saftproduzenten?
Zum Beispiel, ich habe das Gefühl, Der Kohl.
Den hätte ich jetzt als nächstes genannt. Ja, den finde ich richtig gut.
Ja, den Kohlsaft?
Also ja. Kam über
der Kohl ist ein Produzent.
Der so. Vernamen ist ein sehr großer, ist ein sehr großer Produzent in Deutschland.
Ja.
Kohl ist, es gibt,
meine Kohl hätte ich sofort als nächsten, weil die finde ich richtig schlau.
Kohl ist in Südtirol sicher der Beste.
Ja.
Ich kenne ewig, Pink Lady. Ist auch so eine Geschichte von ihm. Und,
ja, ist aber auch direkt noch was Hochpreisiges, ne?
Aber wir reden doch mal von Genuss. Wir reden jetzt hier von Genuss. Wir reden jetzt
also
nicht
als Begleitung.
Aber
reden auch von Aromen.
Mit Preis, ja. Darfst mal gar nicht kommen. Die Diskussion.
Ja, dir nicht.
Nein, gar
ja,
nicht.
Ich weiß.
Keine
Hans
Menschen.
Hat gerade, als du draußen warst, hier in unseren Kühlschrank geguckt und hat gesagt, davon würde er nichts trinken, sondern er trinkt immer nur das Beste. Er isst doch nur die Beste.
Nein, ich habe gesagt, nein, das ist falsch. Ich würde nichts mit Zucker trinken.
Ja, aber du hast auch gesagt,
diese Sachen sind alle Zucker.
Das ist aber auch neu, oder?
Seit meinem ersten Herzinfarkt.
Ja, okay, wollte ich gerade sagen, gut. Ist neu. Also das ist
ja
so.
Klar. Aber ich habe mir zerstört mit Sachen, wo ich nie geglaubt habe, dass ich mich zerstöre. Hm. Und vor allem habe ich lange Zeit Zucker gehabt und dann bin ich draufgekommen. Und Zucker braucht der Körper wirklich nicht in Form von solchen Getränken.
Okay.
Du brauchst eine Süßspeise, das ist herrlich, du brauchst einen Kartoffel, da ist ein Zucker drinnen.
Okay.
Aber ich brauche nicht irgendein, und ich würde jetzt wirklich keinen Namen nennen,
ja.
Aber irgendwelche sprudeligen Sachen, wo ein Zucker drin ist.
Stimme ich dir 100% zu.
Ja.
Ich stimme dir.
Es gibt schon zuckerfreie Sachen, die genauso gut schmecken. Fast.
Ja, es gibt Momente. Es gibt Momente, warum bekommen wir das?
Hans wollte, ich habe ihn gefragt, auf was er Hunger hat, da sagt er Fisch oder Fleisch. Und dann haben wir uns gedacht, machen wir Surf and Turf.
Kommt, wie
an den Tellern zu erkennen aus der Bullerei.
Dankeschön.
Und wird mit Sicherheit auch gut schmecken.
Ähnlich wie ich trinke zum Beispiel ja gar kein Bier.
Ich habe nicht, blöd. Aber wegen der Gicht.
Also das habe ich nicht, so, ich mag es einfach nicht. Ich mag einfach kein Bier.
Es
gibt Momente. Und das ist lustig, wenn ich an die Nordsee fahre, wenn es ein bisschen kälter oder wenn ich Sport gemacht habe, dann ist manchmal schon so dieser Bedarf nach einem kalten Bier. Und das ist lustig, wenn ich auf Sylt bin, trinke ich ein Bier. Und ich trinke sonst nirgends ein Bier. Kommt mir nicht in den Sinn. Braucht mir auch mit dem Craft-Kram gar nicht so sehr ankommen. Ich will das nicht schlecht machen, aber es berührt mich einfach nicht. Und genauso habe ich das auch mit zuckerhaltigen Getränken. Ich habe gerade gestern zufällig so ein Instagram-Reel gesehen von einer Comedian, die sagt, es gibt nichts Besseres als nach einem öffentlichen Auftritt auf dem Weg zum Hotel bei einem der verdächtigen Marken anzuhalten und sich Fastfood reinzuballern.
Ja, klar, ja, das kann ich verstehen.
Der Burger.
Und heute bei.
Und ähnlich habe ich das auch bei Kaltgetränken. Ich habe Cola.
Ja.
Manchmal geht nichts über eine Cola.
Ja, aber da gibt's nur
nicht ein Zucker Cola. Reduziert. Ja, exakt.
Ja, aber nur ein Cola.
Ja, klar.
Coca-Cola.
Ja, genau. So, exakt. Also alles andere so.
Ja.
Das ist so. Jetzt gibt es gerade wieder. Ich habe schon mal davon erzählt. Ich weiß nicht, wie viel Quatsch das ist, was ich da jetzt inzwischen mitsaufe. In Hamburg auch die mexikanische Brauanlage, weil noch anderer Zucker dort. Da werden keine Zuckerlösung zugegeben, sondern da ist noch so der alte Rübenzucker, der da rein benutzt.
Ja.
Und ich bilde mir ein, dass es anders schmeckt. Ich brauche keine zuckerreduzierte, keine Zero, kein nichts irgendwie so. Ich merke, es schmeckt mir nicht. Brauche ich, dann ist der Genuss auch in dem Moment vorbei. Manchmal habe ich auch flüssig das ganz klare Bedürfnis, außerhalb Fruchtzuckers, diese Form des Zuckers zu trinken. Habe ich.
Ganz kurz, wir haben Krustentiravioli hier zur Erklärung.
Ja.
Wir haben höchstwahrscheinlich Gambas, Tim, ne?
Garnele, ja.
Garnele und wahrscheinlich ein Filet. Ich habe in einem anderen Podcast heute zufällig gehört, das wollte ich dich mal fragen, Tim, und das frage ich natürlich auch Hans, mal kurz eingeschoben. Da ging es darum, dass die eben angesprochenen Fastfood-Ketten, die da Cheeseburger, Chickenburger etc. herstellen, eigentlich alles tun, nur nicht nach dem schmecken, was sie sagen, dass sie danach schmecken, Chickenburger. Und die sagten dort, das ist genau richtig so, dass diese Produkte eben nicht danach schmecken, sondern ich fand den Gedanken irgendwie ganz schlau.
Kommt auch an, was du willst, sie schmecken nicht danach, deshalb haben sie die Weltherrschaft.
Ich weiß ja nicht, was die Frage jetzt wird. Ich weiß jetzt genau die Frage nicht.
Ob es schlau ist, ein Produkt auf den Markt zu bringen, das nicht schmeckt.
Ja, aber eben.
Also nicht
nachdem es schmecken sollte.
Ich sehe den Zusammenhang.
Ganz doof ist die Frage nicht. Und wie oft hören wir Chicorée, Bittersalate, Rauke. Das ist in der Zucht inzwischen ihre Aromatik beraubt worden, weil man versucht, die Bitterstoffe, die natürlichen Bitterstoffe, so weit runterzukriegen, dass sie eigentlich gar nicht mehr da sind. Wie oft höre ich ja, ich mag Lamm, wenn es nicht nach Lamm schmeckt. Wie oft höre ich den Satz, ja, aber der riecht nicht nach Fisch. Und wo ich mich dann mal frage, ja, wonach soll er denn sonst riechen? Nach Aprikose? Das ist doch Quatsch. Mhm. Warum mögen wir bestimmte neutrale Bereiche in der Das Rinderfilet ist von der Aromatik her das schwächste Produkt von einem Rind. Warum so? Das ist einfach so, weil in der Vielfalt, im Business, in der Masse ist es gut, bloß nicht aufzufallen.
Genau, aber in der Masse.
Wirtschaftlich gesehen. Hm. Für den Geschmack ist das vollkommen scheiße.
Genau.
Richtig dumm.
Bin ich 100%
Richtig dumm. Deshalb bin ich auch gerade gegen eine bestimmte Gleichschaltung eines globalen Geschmacks. Dieses Umami, Dashi, Sojasauce etc., Miso, das ist alles toll. Das in sich hat es eine 100%ige Berechtigung. Nur in dieser Gleichschaltung, und eigentlich ist es nur Glutamat, wovon wir wieder mal reden, in der Gleichschaltung des Geschmacks nervt mich das hochgradig. Will ich es nicht mehr haben, ähnlich wie Zucker. Ich will nicht mehr, und da, ob das ein Caminada ist, ob das ein Raue ist oder sonstiges, wir reden alle von der Spitzensäure. Durch die Bank weg. Da ist automatisch eine gewisse Süße drin. Und also das ist ein Geschmack, der den Leuten gut gefällt. Hochsauer, hochsüß. Also süß-sauer. Hühnerfleisch süß-sauer. Oder, wenn ich ganz brutal bin, in der Beobachtung, ist das Ketchup.
Ja.
Es ist eigentlich Ketchup. Süß-sauer.
Ja.
Das ist überall, das ist jetzt ein bisschen arg schnell runtergebrochen. Aber es findet eine Gleichschaltung in der Darstellung der Geschmäcker da. Du findest im Thailändischen, das ist eins meiner Lieblingsrestaurants in den letzten Jahren, das Killen in London, in Soho, ist ein relativ, ich sag mal, nordthailändischer Laden.
Mhm.
So viel Gewürz, viel Kräuter, viel Grünes, viel, wenig Zitronengras und Limettenblatt in der Aromatik, sondern einfach ein bisschen ein bisschen würziger und grüner. Du wirst, ich glaube, warum haben viele Leute oder wir das Empfinden in der gehobenen Gastronomie, und das wird mir auch von meinen Kollegen immer wieder bestätigt, dass sie eigentlich alle schwache Hauptgänge haben.
Ja, meistens schwache Fleischgänge. Der Hauptgang im Fischbereich ist oftmals...
Der ist wieder gut, ja.
Der ist wieder gut,
ja.
Aber
Fleischhauptgang fällt ab. Hat für mich mehrere Gründe, weil wir vorher mit 7, 8, 9 Gängen penetriert worden sind, wo eine ausgeprägte Säure drin ist. Okay. Und in den warmen Gängen das dann ein bisschen reduziert wird. Und da fehlt dann der letzte Kick drauf.
Ja, und dann kriegen alle Angst. Hm? Weil da macht man ein Stück Fleisch, da macht man nicht einmal eine Lammschulter oder sowas.
Ja, ja.
Das war der Hans Haas.
Ja,
der exakt. Hans Haas genau. Hat da eine Lammschulter drauf gelascht. Hm? Und das war geil.
Hm?
Das war richtig.
Und die war nur gekocht, ne?
Genau. Oder nur geschmort, ohne Schnickschnack.
Hm?
Und der Mut, umso mehr Sterne, fällt mir hin und wieder im Hauptgang der Mut.
Hm? Komplett. Bin ich bei dir.
Der Mut kommt nachher wieder bei den Nachspeisen und so weiter.
Ja, da sind wieder da. Ja.
Wieder da und die. Hm?
Hm?
Aber im Hauptgang fehlt der Mut.
Hm? Was ist der Grund eurer Meinung nach?
Bitte?
Was ist der Grund?
Weil du mit bei Fisch sagt keiner, am Fisch mag ich nicht. Aber beim Lamm oder bei einer Ziege oder beim Bries oder bei einer Niere, was ja geschmacklich meiner Meinung nach gewaltig ist.
Ja.
Aber du hast ja, du schließt ja, dort schließe ich 50% aus, weil 50% wollen kein Lamm. Bei der Niere schließe ich wahrscheinlich 80% aus. Hm? Aber die anderen Menschen kann ich abholen, extrem abholen. Schau, ein Mensch, den du mittlerweile auch sehr gut kennst, wirklich ein Freund von mir.
Hm?
Hirn mit Ei. Mhm. Du weißt, von wem ich rede. Mhm. Sepp Schelfer.
Mhm.
Ein Hirn mit Ei. Wenn du nicht weißt, was du isst, man es vorher keinem erkläre. Geschmacklich ein Wahnsinn.
Hm?
Aber der Mensch mag schon nicht, weil es heißt Hirn mit Ei. Aber schmecken tut es unfassbar gut. Wenn du die Konsistenz, wenn's am Blinden einen schwarzen Löffel kriegst.
Ja, ich gehe sofort auf die Diskussion ein. Wir haben eine andere Sendung. Dann müssen wir uns relativ spontan aufgrund von Hinweisen dafür entscheiden, was wir für Menschen kochen.
Ich kenne die Sendung.
Dann war es offensichtlich, dass wir für einen Metzger kochen. Und die haben sich auch noch Fleisch gewünscht. Habe ich mich für Skirt entschieden, mein Kontrahent für Rinderfilet. Habe ich gedacht, Digga, das Ding stecke ich mir in die Tasche, 100% easy, ganz entspannt. Diesen Wettbewerb, diese Challenge habe ich verloren. Weißt du, mit welcher Aussage, dass das Fleisch zu sehr nach Fleisch schmeckt? Mhm. Ich habe diesen Begriff, ich habe das ja, was ist kaputt?
Ja, aber klar, der ist ja trotzdem ein Metzger. Das heißt dann noch lange nicht, dass er einen Geschmack hat. Er weiß, wie das Rindviech ausschaut, aber weißt du, kann er kochen?
Ja, aber wenn sie Fleisch nach Fleisch schmeckt, also dann wird's, ja, also dann wird's drollig.
Skirt ist das Zwerchfell vom Rind.
Genau.
Ja. Eigentlich Muskel.
Ja.
Hält das alles ein bisschen mit zusammen.
Richtig geil.
Toll, hat einen ganz leicht, ich sag mal, uguigern, also man kann sagen lebrig, aber bei Lebersteigen meisten ja auch aus. Für mich ist es ein sehr positives Ding. Gar nicht so einfach zuzubereiten, war auf dem Punkt, war alles richtig so, aber es hat ihn zu sehr nach Fleisch geschmeckt. Hat mich, da war ich schockiert.
Dem Metzger hat es zu sehr nach Fleisch geschmeckt.
Eine Sache, wenn du jetzt seit 30 Jahren Schnäpse machst, was mir gut gefällt, auch an deinen Erzählungen bislang, du kommst mir jetzt gerade nicht an mit einem Elsbeeren oder ich sag mal mit einem Apfelschnaps mit Zimt und und Chili drin. Nein. Wie weit kannst du kreativ innerhalb deiner Arbeit arbeiten? Wo ist die Kreativität? Du bist ein unfassbar kreativer Mensch, das weiß ich.
Die Kreativität ist, vielleicht neue Früchte zu finden, was sehr schwer ist, weil probiert haben wir ja schon sehr viel. Wir haben Litschi probiert und so weiter. Mhm. Aber die Frage ist, ob das gut schmeckt. Die Kreativität muss sein, dass ich schon jedes Jahr rote Williams und grüne Williams so mache, dass der Mensch den Unterschied schmeckt. Auch der Halbgebildete.
Mhm. Wie erreichst du das?
Dass ich einfach 100% auf die Frucht eingehe. Wenn ich genau
beschreib mal den Prozess. Also du musst ja so.
Wenn wir genau wissen, wann wir es ernten, das passiert draußen, und wenn ich genau weiß, wann ich es verarbeite. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass wir schon Spielwiesen haben, wie zum Beispiel Blue Gin, was ja der erste Gin Österreich, Deutschland, Schweiz war, 2003, bevor irgendein Monkey oder irgendwie da war.
So lange gibt's den schon?
Ja.
Also vor dem Gin-Hype?
Ich glaube, und jetzt werden tausende Leute aufschreien und sagen, der
du hast den Arsch Hype
ist
kreiert.
Präpotent. Aber ich bin mir sicher, dass ich in Österreich den Hype ausgelöst habe, weil es war vorher keiner da. Und in Deutschland am Anfang war aber da ein Stein mit Monkey 47 und so weiter.
Hier gibt es noch einen davor.
Wer war das?
Heinrichs.
Nein, aber das ist ja, den gibt's ja 150 Jahre. Und das kommt von England. Aber ich rede jetzt von Österreich, Deutschland, Schweiz. Nein, Hendrix war nicht positioniert.
Nein, aber Hendrix hat den Markt aufgemacht.
Nein.
Meinst du nicht?
Nein, glaube ich nicht. Hendrix war noch viel stärker, dass man über Gin diskutiert hat. In Österreich sicher waren wir und in Deutschland haben wir begonnen, aber da war der Stein eine Macht. Das Produkt super, Ausschlag super, der Keller, der Christoph Keller, einer der besten Brenner. Das ist das, was ich heute am meisten schade finde, dass die Stelli Mühle, die Brennerei nicht mehr gibt, weil das war das einzige Battle, wo ich echt gesagt habe, das ist richtig knackiger, weißt du, wie man Kampf-Battle so weiter, gibt's leider nicht mehr. Aber der Gin-Hype, der in Europa passiert ist, ist sicher von diesen Ländern ausgegangen. Ich glaube, in Deutschland gibt es mittlerweile 400-500 Gins. Jetzt wird es nur mehr 300 geben, weil schon sehr viel aufgehört haben wieder, weil vom Gin alleine kannst du leben. Aber da können wir kreativ sein. Beim Wodka können wir kreativ sein, mit welchen Getreidesorten und so weiter. Da haben wir schon genug Möglichkeiten. Aber es kommt kein Zimt zu einem Apfel.
Aber du weißt, was ich meine. Also,
wir haben zum Beispiel die Kreativität von den Fässern bei der Apfelfasslagerung, beim Rum und so weiter. Da können wir uns spielen.
Worauf kann man sich freuen in der neuen? Also was habt ihr jetzt gerade im Angebot? Ihr habt die reinen Obstschnäpse, Brände. Wie viele Äpfel?
Äpfel haben wir 3-4 verschiedene. Dann haben wir noch Holzfass gelagert, 2-3 verschiedene. Dann haben wir, glaube ich, 4 verschiedene Birnen. Himbeere, Marille, jeweils nur einmal, Vogelbeere nur einmal. Mhm. Dann haben wir aber, glaube ich, vier verschiedene Whiskys vom Jahrgang her. 7 Jahre, 12 Jahre, 15 und jetzt für Dallmayr dürfen wir den ersten 24-Jährigen machen. Da haben wir jedes Jahr ein Fass. Mhm. Dann haben wir natürlich die Weinbrände mit Bernhard Ott, begonnen 2006. Da haben wir jetzt einen 16-jährigen Weinbrand am Markt gebracht. Der schmeckt einfach richtig geil. Mhm. Und was haben wir noch? Ah ja, und unseren Rum, 450. Mhm.
Und worauf dürfen wir uns freuen?
Auf was dürfen wir uns freuen?
Weil du bist umtriebig.
Ja, es ist so, dass
man... Wie ist dein Sohn? Der wird
auf den darfst du ja freuen.
Aber der wird ja auch so ein bisschen eigene Ideen mit reinbringen.
Ja, natürlich. Ja? Der macht dann Aperitif mit der Johanna Makovic, den Jojo. Superlässiger Aperitif. Und zwar ist das ein Roséwein mit unseren Rosengin. Mhm. Das machen uns richtig gut und das läuft gut. Mhm. Und das läuft aber besser. Und auf das darf man sich auch freuen. Unser Problem ist, in dem Aperitifbereich, dass man natürlich gegen zwei Produkte kämpfen oder ein Produkt kämpfen, das halt einfach verschenkt wird und das ist Aperol.
Okay.
Weil eine Flasche Aperol kostet 5,90 €.
Ja, ja.
Und es wird halt überall gesoffen, ob das jetzt gut ist oder nicht.
Ja, aber dann heißt es ja, dass da ein schlafender Markt ist, den es noch zu wecken gilt.
Genau,
das haben wir dabei. Das gleiche hier, ich soll dir was schenken von meinen Köchen. Soll ich dir in die Hand drücken? Warum, weiß ich nicht?
Ich bin mir sicher, das ist eure Soja, sonst, ja, oder? Ja, ich weiß nicht, ob ihr... Achso, die macht ja nicht ihr selber, das macht ein bayerischer...
Ein fränkischer.
Ja, aber ist ein bayerisch. Und ich kenne ihn sehr gut und bin mit ihm nächste Woche essen.
Alexander Herrmann?
Genau, bin den nächsten Samstag bei
Wenn
ihm.
Wenn du sagst, dass er bayerisch ist, dann reißt er den Kopf auf den Scheiße. Franke.
Er kennt das nicht so. Also,
Franke.
Dann wird er mich nächste Woche umbringen.
Sollen wir dir schenken? Ja, wir haben in Kooperation mit Alexander Herrmann und Tobias Beetz eine Sojasauce gemacht. Die nennt sich übrigens Soja.
Ja.
Also, ne?
Ja.
Das ist ein Beweis.
Schon wieder ein Wortwitz.
Habe ich nicht gemacht? Findest du nicht gut?
Nein, finde ich sehr gut.
Find scheiße, kannst du ruhig sagen.
Nein, ein bisschen süß.
Moment, hat sie doch noch gar nicht probiert.
Ich habe die schon
zehnmal. Du hast auch
so. Ich pisse ja gerade an damit.
Nein, kannst mir nicht anbissen. Der Roland Rettler und ich haben mit einer Sojasauce 2020 begonnen. Und der Riesenunterschied ist.
Ja.
Zuerst, wir produzieren die Soja bio auf unserem eigenen Feld. Gut? Wir pressen sie, wir machen alles selber. Gut? Das ist einmal das Erste.
Ja.
Das Zweite ist, wir tun keine gewissen Aromen rein. Das gibt's nicht. Es gibt nur eine Sojasauce und du kannst das nicht so und so machen. Und das ist, was die machen, sie sind sehr umtriebig, sie machen das super. Trotzdem glaube ich, dass mit dem Ganzen...
Sag ruhig, dass Alexander Herrmann ein Wichser ist.
Alexander ist gar kein
Bayerischer.
Ich kann keine Marke aufbauen, wenn ich glaube, ich mache für jeden Wirt eine eigene Flasche.
Ich bin da. Ich bin dabei.
Es gibt eine Reisebauerflasche. Oder in dem Fall die Bio-Sojasauce von Roland Rettler und vom Hans Reisebauer. Ja. Ende. Aber wenn ich heute die Flasche mache und an Alex Huber und dem und den, es ist alles gut. Es ist alles gut. Aber das ist für die Marke wertlos.
Würde ich jetzt mal bei Schneiderwein nicht oder ähnlichen Sachen anders sehen.
Nein, ganz ehrlich.
Ich habe ja eine Haltung dazu. Darf ich kurz weiter sagen?
Aber schau, da steht nur Bullerei um. Da steht für ihnen gar nichts um.
Ich bin dabei.
Und beim Schneider steht der Wein jetzt, immer oben. Du fliegst mit ihm und alles. Und da.
Das Produkt ist gut. Ich bin der Meinung. Auch ähnlich sehe ich wie du. Schuster bleibt bei den Leisten. Ich muss aber auch sagen, dass ich auch wirklich nicht verstehe, warum du Sojasauce machst.
Das kann ich dir sagen. Weil ich im Jahr 70.000 Kilo Soja produziere.
Dann mach doch weniger. Dann brauchst du auch keine Sojasauce machen.
Ich brauche die Soja. Ich brauche 5 verschiedene Früchte, dass ich als Biobetrieb diese Rotation reinbringen. Ja. Soja passt perfekt zu unserem Boden. Ich mache Soja seit 30 oder 25 Jahren und ich wollte eigentlich so einen Sojasnack machen. Statt Erdnüsse und so weiter. Ich habe da alles probiert mit Salz und so weiter.
Ja.
Das Hauptproblem ist, Soja hat eine Schale. Eine ganz eine hauchdünnes Häutchen.
Mhm.
Und jetzt isst du drei so oder zwei so Hände voll.
Ja.
Und du hast zwischen den Zähnen überall diese scheiß Schale picken.
Und kriegst Monsterblähung, kannst du auch dagegen schnappen.
Und bringst nicht weg.
Ja.
Und ich habe immer gesagt, ich will nichts mehr, was wir produzieren, verkaufen.
Ja.
Ich will die Produktion.
Was willst du? Du willst nichts mehr, was ihr produziert, verkaufen?
Von der Urproduktion, ja. Ich will halt nicht meinen Weizen produzieren am Feld und dann verkaufe ich ins Lagerhaus, sondern ich will aus dem Weizen entweder einen Gin oder einen Wodka machen.
Okay.
Und ich will die Soja nicht produzieren am Feld und dann irgendwann verkaufen, sondern ich möchte die selber veredeln.
Ja.
Und so ist es dann gekommen. Glücklicherweise, die Idee kam ja vom Roland.
Ja.
Und ich
Schöne
bin sofort,
Grüße übrigens. Danke. Wir sind wieder fein miteinander.
Und ich bin sofort drauf aufgesprungen. Ja, das weiß ich, ja. Hat er mir schon gesagt. Hm. Und so ist das passiert. Aber das können wir. Weil was wir können, ist vergären. Ob ich jetzt eine alkoholische Gärung mache oder ich fermentiere mit einem Kojipilz, ist völlig egal. Der Unterschied ist auch noch, dass wir das in 8000 Liter Fässer machen, für Bichon Longueville, von diesem kleinen Bordeaux-Weingut, wo wir uns die Fässer geholt haben. Und das aus Überzeugung und nicht aus Huppe machen. Es steckt echt eine Idee dahinter. Und irgendwann muss ich was machen können, auch ohne Alkohol. Was mir schmeckt.
Hm. Ja.
Für die Nachwelt vielleicht.
Ja, also macht Sinn, also macht in der Erzählung Sinn. Ich find's trotzdem blöd.
Danke. Es macht mir aber nichts, wie du das findest. Ich habe das Glück, dass die Kunden das sehr gut finden.
Weil ich das genauso blöd finden würde, wenn jetzt irgendwie, also, aber das ist meine Meinung einfach.
Ja.
Ne? Ich finde, es gibt sowas wie kulturelle Aneignung. Und ich finde, parallel zu der Produktion ist einfach mir zu viel Soja gerade überall im Fressen. So, und alle, und die ganzen Idioten rümpfen immer noch die Nase über Maggi oder Fondant oder Fondo oder so. Es gab mal eine Zeit, da wurden diese Sachen anständig produziert und hergestellt und da haben sie Sinn gemacht und da haben sie so, wir haben eine Maggi-Kultur. Auch in Österreich. Ich weiß nicht, wie bei euch das Maggi heißt.
Das Maggi ist von Österreich.
Knur. Ist sogar. Okay, Entschuldigung.
Gut.
So, warum machen wir denn so eine Sojasauce? Warum machen wir nicht als kulturell? Wir reden immer von Nachhaltigkeit, Regionalität.
Aber was ist gegen Sojasauce schlecht?
Das ist gar nichts. Aber mach doch ein anständiges Maggi. Weil
das will ja kein Mensch mehr haben.
Doch, das ist nur,
aber
weil keiner ein anständiges
ein
anbietet.
Oder?
Nein. So, woher kommt diese ganze Begeisterung? Weil Soja, da ist so ein bisschen Exotik in den ganzen Bums.
Nein,
verkaufen,
nein.
Da muss ich die anpitchen. Entschuldige.
Wovon bitte?
Ist also, die Leute reißen sich das Maul über irgendwelche, oh nee, aber bei mir ist ja alles.
Ja, aber
nur
du hast doch gerade selbst einen rausgebracht.
Lass mich doch mal ausreden. So, das ist so dieses, und das da, die machen das so toll, und die Japaner und die Italiener machen das so toll. Warum gucken wir nicht auf das, was wir haben und verbessern das? Das ist meine ganze Argumentation dahinter. In Japan gibt es beschissene Sojasoßen, ohne Wenn und Aber. Großindustriell produziert, die gar keinen Sinn mehr macht. Ja. Also wo Dinge zugeführt werden, die in der Sojasauce nichts zu suchen haben. Es macht ja auch inhaltlich Sinn. Die Qualität ist ja auch gut. Ich denke da nur,
dass ich jetzt sagen, wieso Maggi nicht funktioniert und ich liebe Maggi. Und wir sind mit Maggi aufgewachsen.
Bitte erklär's mir.
Es ist ein Knochen. Und das ist das Hauptproblem. Der Mensch will das nicht haben. Weil
was
es
ist das?
Knochen ist.
Knochen.
Es ist aber aus Knochen.
Was glaubst du, wie viele das
weiter
wissen?
Ja, aber das steht ja oben.
Ja, aber
das steht
ja
der vegane, Vegetarier und so weiter. Das Maggi wurde ja leider.
Scheiß
das
mal auf die Veganer. Ja, immer die dominieren
aber
doch nicht alle Speisen.
Die kriegen eine
Schlagzeile.
Aber Maggi hat so ihr schlecht.
Aber jeden beschissenen Trend immer gleich mit den Veganern und den Vegetariern. Es gibt
aber
noch ein Leben daneben.
Nein, gar nicht. Na, natürlich.
Wir Deutschen?
Nein.
Oder wer?
Also, es ist aus der Gastronomie geschmissen worden.
Ich schlimm!
Gesagt, wir brauchen kein Maggi mehr und so weiter.
Wir haben eine eigene Sojasauce. Selbst wir,
nein,
der
ja,
jemand, der sagt,
wir würden die eigene Sojasauce nicht machen.
Aber du hättest doch in deinem Restaurant wunderbar seit 12 Jahren oder 15 Jahren Maggi mit auf den Tisch stellen können.
Ist ja da, ich arbeite daran gerade.
Ja, das wird schwierig.
Ja, ich weiß, aber auch mit Heiko, ne? Also Antonievich
ist
so.
Weil ist cooler, ist
wir
wirklich,
sind, wir
der
sind
Heiko ist echt der cooler.
Und da hat ja auch hier unser Luki, hat ja auch schon so einen eine tolle Rinderessenzpaste hier. Wie sagt man das ja. denn? Ich bin, der Begriff fehlt mir gerade.
Ja, sehr, ich glaube ja Pasta, oder?
Ja, aber so eine Rinderwürze. Es gibt.
Aber guck mal, der Luki hat das auch. Der Luki hat auch seine.
Aber guck mal, Marmite in England ist eine Würzpaste, hat eine gewisse Tradition. Ich finde, dass Maggi auch eine gewisse Tradition hat. Und bestimmt aus bestimmten Prozessen heraus auch zu Recht ein bisschen reduzierter wurde. Ne? Also vielleicht hat man vielleicht Maggi auch zu viel. Aber dieselbe Rotze passiert gerade mit Soja. Überall ist Soja dran und überall ist diesen andere Kram dran. Und das ist jetzt nichts anderes. Fondor. Ein Geschmacksverstärker, ne, so ein pulverisiert. Ja. War früher reduzierter Geflügelfond. Dadurch ist die Würze und der Geschmack entstanden. Lass das widerwärtig machen. Und wenn ausgerechnet du sagst, ich kann kein Maggi herstellen, aber Sojasoße, dann glaube ich dir nicht, dann bist du einfach nur ein fauler Hund und ich hat noch keine rausgefordert. Das tue ich jetzt an dieser Stelle.
Gut, dann
lass uns bitte
stöbern noch Rinder ein.
Lass uns stöbern, lass uns Möglichkeiten finden über Geschmack, weil für mich ist Maggi Liebstöckel und nicht Rind. Ja. Also vielleicht finden wir einen Weg, vielleicht finden wir über
hast bestimmt, ja Maggi gerade. Heißt ja auch Maggi gerade.
Genau, deshalb vielleicht finden wir einen Weg und schaffen das, wenn das sogar aus Österreich kommt, umso mehr sollte ein das doch auch ein bisschen kitzeln.
Ja, das siehst du, dann wird aus.
Und nochmal eine Sache, und das will ich wirklich einmal nur deutlich machen. Ich bin für vegan und für vegetarisch. Mich nervt nur bei jeder Geschmacksidee, die ich habe. Und das kommt wirklich. Ja. Das ist das erste Argument denn. Können wir das auch vegetarisch machen? Und sagen, können wir das erstmal lecker machen? Und wenn wir dann auch noch einen tollen Weg finden, das vegetarisch und damit die Welt ein bisschen besser zu machen, yippie-yay. Aber lass doch erstmal lecker machen, bevor die Leute...
Mir brauchst du dazu eine Frage, weil vegetarisch ist...
Ich bin Fan davon. Ich finde nur immer jedes Mal gleich diese Argumente, aber wird der auskommen, wird aber das. Ja, aber nochmal, vegane Gummibärchen sind für den Arsch.
Keine Diskussion.
Ich
habe einfach einen Punkt gemacht. Und ich führe hier gerade keine Diskussion.
Ja, aber die Veggie-Variante von Katjes ist lecker.
Ja, viel Glück.
Nein.
Ja, doch. Ich mach da meinen Punkt. Du machst deinen,
noch,
ich mach meinen.
Wir schneiden das Ding in dem Moment, wo ich gesagt habe,
auf überhaupt
ich führe hier keine Diskussion.
Das gibt's doch überhaupt nicht. Hier wird
dann kannst du meinetwegen jetzt 3 Minuten Möwengeschrei reinbringen, Meeresrauschen und so Möwengeschrei, während er versucht, dem Ganzen ein klägliches Gegenargument und doch ist so weit von entfernt, ein Argument zu werden, egal in welcher Altersstufe wir uns bewegen. Ich hab recht. Basta, Komma, Punkt, aus.
Du hast recht.
Wie sagen die Amis?
Drop.
Period.
Mic drop.
Period. Period. Aber nochmal, vegane Gummibärchen sind für den Arsch.
Keine Diskussion.
Ich habe einfach einen Punkt gemacht. Uninteressant. Und ich führe hier gerade keine Diskussion.
Ja, aber die Veggie-Variante. Also ich bin gespannt, ob ihr beides schafft, aus Maggi nett wieder Maggi gerne zu machen. Gerne, hier mit eurem Liebstöckel.
Wandern schaffen es wir zwei.
Hä?
Wandern schaffen es wir zwei.
Ich gut. Ja, ich musste mal eins nachfragen, du hast gerade von Fondant gesprochen, ne?
Ja, Fondant.
Ist das nicht das, was auch auf Torten gemacht wird?
Fondant, deshalb habe ich mich verbessert. Fondant ist das, was auf Torten kommt.
Okay,
Fondant
gut.
Ist die Gewürzpaste.
Gut.
Das Gewürz.
Alles klar, ich wollte nur nicht als Vollhorst darstellen.
Fondant, ja, genau.
Ja. Ich habe eine Frage, Hans.
Ja.
Du kannst deine ganze Brennerei vom Smartphone aus steuern?
Ja.
Wirklich?
Ja, ich hab natürlich jetzt.
Sekunde, warum schüttelst du den Kopf?
Na, weil auf nichts mehr Verlass ist. Früher konnte ich inzestöses Bergpack zu den Österreichern sagen. Ist auch vorbei, weil die jetzt wirklich sich mit, also auf Hightech-Level.
Ja, Bergpack.
Also, der Humor, also wo bleibt denn der Humor?
Ja, du kannst es ja immer noch sagen.
Er ist up to date, der Klischee. Der hat ein Handy, was er klappen kann.
Ja, aber ich habe natürlich für den Podcast das Handy auf Flugmodus dann und ich weiß jetzt nicht, was in der Brennerei passiert.
Okay, das ist ein Handy? Ja, das kannst du klappen.
So Samsung. Klapphandy, da ist die Brennerei drauf.
Wow.
Ja.
Sowas gibt's?
Ja, sowas gibt's.
Nur aber Tim, das wäre noch schlimmer für dich zu verstehen.
Ja, das ist das Beste, weil es in die Hosentasche geht.
Das
es ist herrlich. Ja, und nur dazu, du siehst ja alles draußen.
Ich schätze mal zuklappen, so geht das.
Ja, und du siehst da draußen auch was. Jeden Anruf. wenn es zu ist.
Was ich ein bisschen traurig finde, dass du wirklich deine Brennerei als, wie heißt das Bild?
Ja.
Bildschirmschoner. Ja, sagt, Bildschirmschoner. Sagt der Mann der Kitchen Impossible als Bildschirmschoner.
Ja, weißt du, wie peinlich mir das ist?
Und
das
ja, komm.
Mir ist Frank Meier mir eingerichtet und jedes Mal, wenn ich im Flugzeug sitze und ich sehe, dass mir jemand auf mein Display guckt, denke ich wirklich, Melzer, du bist wirklich peinlich. Und jedes Mal, wenn ich dann wieder, dann vergesse ich es, weil ich dem Ganzen keine Bedeutung, aber das ist mir so unangenehm. Ja,
aber dann mach's doch weg.
Aber
das schaffst
mal,
du.
Weißt doch nicht, wie es geht.
Das schaffst du.
Spasti.
Pinner.
Du Schapinner.
Wieso soll man das peinlich sein?
Nee, sag mir doch gerne. Einfach nur ein Spaß jetzt. Aber das ist ja toll, das Handy.
Ja,
ich fühle mich hier gerade wie ein Schimpanzer irgendwie, der gerade aus dem Loch was rausgeholt hat.
Ja.
Und das wirklich, wie geht das denn?
Ja, es funktioniert.
Und wie funktioniert, also du kannst das Ganze...
Wenn ich jetzt mein Handy klappen würde, dann wäre das...
Dann wäre es kaputt.
Ja, Fun Fact, das klappt
stark.
Ja.
Ich fühle mich hier wirklich gerade wie ein Schimpanse. Es gibt doch diesen Film, 2010, Odyssee im Weltraum, da tanzt doch Schimpanse im schwarzen Stein rum. Das hättest du jetzt mit mir gemacht, wenn du das hingelegt hättest. Krass.
Das ist ein Klapp-Handy.
Aber das heißt denn ja praktisch, wenn man das klappen kann... Nee, lass mal.
Weil irgendwann brichst du
Wenn man das klappen kann... dass ein Bildschirm inzwischen flexibel sein kann.
Ja, klar. Ja, klar ist der Bildschirm flexibel und es macht eine österreichische Firma.
Warum haben wir denn noch so dicke Fernseher immer noch?
Na, so dick sind die
dann. Naja, die sind immer noch so.
Weil du nicht mehr bezahlen willst. Und wenn du so ein geiles Curved-Display hast, ich habe das in der Brennerei, so ein großes Curved-Display, das ist, du hast es ja heute in jedem Auto. Jeder BMW hat ein Curved-Display.
Stimmt. Hat er recht.
Mhm.
Das fahre ich kein BMW.
Ja, kauft da mal ein gescheites Auto.
Ich fahre Fahrrad, mein Freund.
Ja.
Warum? Weil wir haben uns die Welt nur von unseren Kindern geliehen, mein Freund.
Ja, drum habe ich sechs Elektroautos, die jetzt nicht mit 1800 Quadratmeter, sondern mit
3600
Quadratmeter Photovoltaik bespielt werden und meine Mitarbeiter lieben es. Fertig.
Also, so. Ich will trotzdem noch wissen, wie du das mit der App machst. Also, du kannst was...
Alles, ich kann jeden Gärtank steuern, ich kann jedes Rührwerk steuern, ich kann die Brennerei steuern. Und aber die Brennerei will ich gar nicht steuern, obwohl es könnte, aber es geht um die Gärung, weil...
Kann ich das Handy nochmal haben?
Ja.
Aber, ich bin vorsichtig.
Nein, es geht ja nicht um die... Ich kann es jetzt nicht herzeigen, weil es ja... vielleicht.
Der Tim will ja nicht drauf rumdrücken.
Nein,
er will einfach nur klappen.
Tja, am Ende des Abends geht's um das. Die Gärung findet ja in einem Bereich statt von 7 Tagen. Gut? Da arbeiten wir 15 Stunden pro Tag. Nur 9 Stunden schlafen wir. Die Gärung funktioniert aber weiter. In diesen 9 Stunden passiert auch die Gärung. So, dieses App.
Toll.
Und das Handy, oder das App, was wir uns machen lassen haben, sagt mir, wann die Gärung zu warm wird oder zu kühl wird. Auch in der Nacht.
Aha.
Und dann kann ich es umstellen.
Ah, das heißt, du kriegst einen Alert nachts.
Ja, natürlich.
Okay, du bist wirklich 24
Stunden. Nicht nur ich, sondern auch mein Sohn. Mein Sohn und mein Brennmeister, wir kriegen zu dritt einen Alert. Und das ist das Wichtigste. Weil wenn halt jeder sagt, ja, ich bin ja den ganzen Tag dabei. Nein, in der Nacht bist du nicht dabei. Weil du schlafst ja nicht beim Gärtank. Und wenn dort ein Fehler passiert, dann kriege ich den Fehler übers Handy. Und dann kann ich es umstellen. Und das ist das Wichtigste. Weil Gärung ist ja nicht so, dass das passiert, weil du jetzt sagst, ich gehe um 6 Uhr aus dem Betrieb raus und es passiert nichts mehr.
Wir haben noch mal eine Frage zu dem Handy.
Bis nächsten Tag 7 Uhr auch was. Ja.
Ja. Warum soll man das klappen?
Weil es kleiner in der Hose ist. Und weil du das vorne einstecken kannst. Das ist der Punkt. Steck du dein iPhone da vorne rein und sitzt ins Auto, bricht's zweimal
ab. Das klappt nicht wegen der klebrigen Eier.
Ich habe ja Baggy Trousers und mit Comet Style.
Ja.
Nur weil du hier so Skinny Bitch Jeans trägst und wie dafür solche Leute macht das.
Halt kann es tragen. Früher hätte ich es nicht tragen können.
48 Kilo hat er verloren.
Ja, krass.
Das ist 48.
Ja, ich habe das schon über die Jahre beobachtet, aber er sieht insgesamt unfassbar gut aus.
Danke. Weißt du eigentlich, wieso ich gesagt habe, Tischtennis? Weißt du die Geschichte?
Ah ja, genau, das habe ich gar nicht aufgenommen.
Nee, aber da muss ich lachen, weil ich sage, okay, also wenn ich jetzt mit der Liste komme, was ich nicht kann, dann wird es lange.
Nein, aber das hast du mir gesagt, dass ich nicht kann. Deshalb habe ich das gesagt.
Wir haben Tischtennis gespielt schon.
Genau, und zwar, und das ist jetzt das dritte Geschenk. Gut, okay. Meine Tochter hat, im Betrieb auch arbeitet, macht Seidentücher.
Ja.
Seit einem halben Jahr mit 2 Freundinnen.
Ja.
Das war... eine Hochzeit, von einem gemeinsamen Freund. Und da haben wir miteinander Tischtennis gespielt. Und da habe ich, da war ich mir ganz sicher, dass ich nicht verlieren kann.
Ja.
Ist aber dann passiert.
Ja.
Trotz deines Zustandes. Und das ist jetzt das dritte Geschenk.
Toll.
Das ist aber wirklich sweet.
Das ist ganz wichtig. Wer Etai ist eine Marke und ja.
Und das ist jetzt deine Tochter.
Das macht meine Tochter.
Und die Marke heißt?
Wer Etai. Ja.
Wer?
Ja, Wer Etai. So, ja, genau. Etai. Ja. So heißt die Marke. Wer Etai.
Ja. Oder ist mir zu klein hier?
Ja, ist ein bisschen klein. Ja, das habe ich auch schon gesagt. Aber
schön. Gut.
Ja. Und die lassen das am Komosee, weil das Thema heute auch schon war. Komosee mit.
Heute bin ich aber gut beschenkt worden. Weißt du, das ist so.
Das sind unsere österreichischen Gäste. Ja. Ich muss das auch mal wirklich, wir haben ja viele österreichische Gäste hier. Das ist immer schon herausragend spannend und schön. Alle miteinander.
Ist das nicht komisch?
Wieso? Weil wir gerne großzügig sind. Das ist so.
Ja, aber ich finde das schon, also unsere Beziehung finde ich schon sehr eigenartig, ne?
Ja.
Unsere besten Köche sind Österreicher. So, unsere besten Köche, ne? Gibt natürlich ein, zwei Ausnahmen irgendwie so.
Lafer aber ist doch auch Österreicher.
Eben, so also gibt ja einige auch hier in Hamburg. Hey, hier,
so habe ich das nicht gemeint.
Was?
Nein, aber ich weiß. Achso,
ich dachte eben, du hättest respektierlich.
Nein, ich meine das total.
Ja.
So, das ist ganz komisch.
Dankeschön.
Wir haben.
Danke.
Der Österreicher in sich hat immer so ein bisschen, in meinen Augen, braucht den Umweg über Deutschland, um dann sich selber groß zu empfinden.
Das kann ich nicht sagen.
Ich weiß es nicht, warum es ist, aber das ist so.
Vielleicht
ich
sag mal, weil der Rolling-Pin
nur mit den Österreichern
die
würde
Krönung
nicht funktionieren.
Bei dir alle abholen, weißt du? Die kommen alle über den
Umweg. Deutschen, KI? Um ein gewissen internationales Flair zu entwickeln.
Na, weißt du so? Weil was wir nicht haben. Und deshalb bei Rolling Pin den Deutschen. Wir haben die Fernsehmentalität, oder nein, wir haben kein Fernsehen, was uns so trägt, wie euch das trägt. Schau, der einzige österreichische Koch, der im deutschen Fernsehen ist,
bin ich eigentlich.
Trettl.
Ist in keiner Kochsendung.
Trettl ist Italiener.
Ist kein, aber trotzdem, er ist Südtiroler und damit ist er Österreicher.
Oder auf. Deutscher.
Nein, ist er nicht.
Aber auf wen willst du denn hinaus?
Nein, aber das ist der Trettl.
Ah, ja.
Und der macht aber keine Kochsendung. Und das haben wir nicht. Wann bei dir? Und was war die lustigste oder wildeste Folge bei Kitchen? Hans Neuner, wie er die Jütte abgefackelt hat.
Da gibt viele andere und, lustige Momente, aber meistens waren Österreicher involviert.
Aber immer waren Österreicher. Und es gibt keine Folge, die ich nicht gesehen
habe. Hier, Stiegel.
Also, sag ich nochmal, ich glaube.
Es gibt keine Folge, die ich nicht gesehen habe.
Aber ich glaube trotzdem, dass ich als Deutscher, und jetzt nehme ich sogar mal ein bisschen meinen Kopf, mehr für die österreichische Küche, Restaurants, Köche medial getan habe in den letzten Jahren als ganz Österreich zusammen.
Stimmt. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube einfach, dass du überhaupt.
Ein österreichisches Kochformat.
Ich glaube überhaupt, dass du für den deutschsprachigen Raum.
Ja, das ist egal.
Nein.
Ich will endlich eine Auszeichnung vom österreichischen Tourismusverband. Jeder beschissene Grobmotoriker bekommt da irgendwas. Ich möchte endlich gewährt. Nein, das ist Quatsch.
Nein, aber du hast völlig recht. Aber du hast, nein, das brauchst du nicht schneiden. Ich glaube, du hast so viel, ich kann mich noch erinnern, deine ersten Kochsendungen, wie du die 700. Kochsendung gehabt hast, das war, glaube ich, 2013. Und wenn du das heute anschaust, wie du damals ausgeschaut hast, dann.
Das sieht aus wie ein Insasse aus dem.
Genau. Wie ein Insasse aus dem Gefängnis, der irgendwo über einen Zaun gesprungen ist.
Ja.
Und, aber was in der ganzen Zeit passiert ist und was aus den, die Köche haben immer gut gekocht. Nur heute hat der Koch einen komplett anderen Status bekommen.
Ja.
Und dieser Status, das muss man jetzt ganz ehrlich sagen, gehört meiner Meinung nach auch dorthin. Ja. Was ich das Glück gehabt habe, ist, dass ich genau zu der Zeit auch diese Menschen
kennengelernt
habe und mitbegleitet habe.
Lass mich das anders formulieren.
Ja.
Das trotzdem.
Hast du noch was zum Trinken?
Shampoos ist leer.
Wasser. Wenn die Österreicher von sich selber überzeugt sind, vielleicht hört so nicht einer zu. Nicht so deutlich. Dafür braucht ihr manchmal vielleicht den deutschen Medienapparat in der Unterstützung, um das größer wahrzumachen. Weil ich sage, seit Jahren, dass die Österreicher handwerklich die bestausgebildetsten Köche sind. Dass sie brutal regional zelebrieren, aber aus der Natur heraus. Nicht weil es ein Trend ist, nicht weil sie da irgendwo raufhüpfen, weil sie den, sondern bei denen ist es halt einfach so. Ja. Es ist der, sie reden immer von Familie und Tradition. Ich kenne kein Land wie Österreich, was so oft eine Vater-Sohn, eine Mutter-Tochter, Mutter-Sohn, Vater-Tochter-Beziehung innerhalb ihrer Unternehmen haben. Also wo so viel Generationen in diesen ganzen Unternehmen auch wirklich hängen bleiben, wo so wenig, wo die alle aufeinander aufbauen. Also Österreich ist, und ihr habt einen wahnsinnig geilen Humor und schwer einen an der Waffel und ihr seid exzessiv und intolerant, tolerant. Also da ist so alles da. Was ihr. Aber wenn du jetzt die Österreicher selber, hattet ihr Johann Lafer. Und dann kommt halt die deutsche Kartoffel an und singt dieses hohe Lied auf euch. Und ich glaube, das
wir haben dann Johann Lafer, der sicher ganz, ganz wichtig war. Wir haben da aber einen Hans Haas.
Ja.
Wir haben dann Ecke Witzigmann. Ja. Nur ganz kurz,
er ist Österreicher. Fachlich gesehen.
Österreicher.
Ja, aber nochmal, medial hattet ihr Andi und Olli, oder wie die hießen.
Ja. Ja, aber die können auch kochen. Aber jetzt muss ich kurz einhaken.
Andi und Alex. Schöne Grüße.
Andi und Alex.
Ja. Meinen ersten Auftritt hatte ich mit denen zusammen in im österreichischen Fernsehen bei Wir sind Kaiser.
Genau.
Da habe ich gedacht, was für eine schräge Welt hier in Österreich. Das kannst du dir aber auch nur noch in so einem geschlossenen Gremium erlauben.
Aber toll. Was ich sagen muss und das Zeichen.
Stark.
Ja.
Die sind super.
Ja, das sind super. Guck mal, Tim Melzer, ja. Andi Alex bei Wir sind Kaiser. Und dann guck mal den Unterschied. Also ich sehe wirklich aus wie ein präpubertärer, oder?
Andi und Alex.
Ja, aber das ist auch nicht so wichtig.
Ja, aber ja gut, jetzt sind sie auch schon älter, aber sind noch wie gut.
Wir haben die Gin. Ich unterbreche dich einfach mal, weil dieses
Thema lang. Ich muss jetzt noch was anderes sagen.
Okay,
was,
gut.
Was aber, weil die Frage ist, wieso sind wir oder vorher. Wieso sind wir so weit gekommen oder haben wir das geschafft?
Ja.
Das sind auch meine Mitarbeiter. Meine Mitarbeiter, die ja, wir haben da keinen Wechsel. Ja, wenn dazu, aber nicht weg. Und wenn du den Andreas Mühlberg anschaust, den du jetzt schon zehnmal gesehen hast, den du nur kennst unter Mr. Blutschein.
Was kann der, was du nicht kannst?
Er macht die besten Drinks. Der macht da ein Gin Tonic, wie du das von keinem anderen bekommst. Der Andreas macht einfach geile Drinks. Der Marc macht die beste Performance da. Ich habe laut im Büro schaut jeder, der bei uns beginnt, er fährt am Anfang, er darf kein Vegetarier sein, weil sonst kann er bei uns nicht anfangen, weil es muss jeder um 12 Uhr bei uns Mittag essen. Das ist wirklich so.
Ja.
Und das ist, kann jetzt Diskriminierung sein oder nicht. Komischerweise haben wir keine Vegetarier und wir kochen jeden Tag
bis 16 Leute und sitzen dran. Dann wird auch keiner da sein.
Aber es
war einfach.
Wie ich gesagt habe, ich fliege zu dir auf, dann sagen wir mal, ich hab vier Damen haben ein Büro, sagt ja jeder, ja, kannst du ein Buch mitnehmen, kannst das mitnehmen und so weiter. Sag ich, natürlich. Und wir werden schauen, dass der Herr Melzer mal zu Hause bei uns einen kleinen Gang für euch alle kocht. Das ist der Sinn dahinter. Und jeder kennt meine Mitarbeiter auch per Namen in Österreich, wenn sie mal anrufen.
Ist das so?
Und so weiter. Ja, ist so.
Krass.
Und weil wir geschafft haben, dass wir eine Riesenfamilie sind. Und das ist Mittag das Kochen. Das glaubt kein Mensch.
Frage, wann gibt's den ersten Tequila von euch?
Nie.
Warum nicht?
Weil, das kann ich dir sagen, weil man die Scheiße in Österreich nicht anbauen können. Nein, in Deutschland nicht.
Und da bin ich mir halt nicht ganz sicher. Habt ihr nicht den Eindruck, dass da so jetzt, weil ich sag mal so, es gibt
das Problem ist
so Mango-Avocado-Plantagen,
Versuche etc. Aber wirklich, ein Tequila ist von einer Agave, 8 Jahre gewachsen, 1 Meter Breite oder im Durchmesser, dann kommt das Herz raus mit 6 Kilo und das können wir nicht, weil da haben wir sicher 3 Frostjahre dabei, wo das stirbt. 20 Euro kostet der Liter, das kannst du nicht produzieren. Eine Agave steht auf 1 Quadratmeter. Überbleiben tut ein Herz mit 5 Kilo. Ich brauche aber 10 Kilo, dass ich 1 Liter machen kann.
Ja.
Wie geht das? Da muss ich das geht kochen. Es geht einfach nicht.
Ja.
Das ist, aber der Mensch hinterfragt ja nichts. Was er nicht gleich versteht, hinterfragt er ja nicht.
Das dauert so seine Zeit. Als 16-Jähriger hinterfragst du die 20 Euro. Später hinterfragst du, wie geht das? Also
ja, aber wie viel später?
Na, das hinterfragt doch keiner, Tim.
Kein Mensch fragt.
Ja? Das hinterfragt doch keiner, der sich nicht damit Mensch beschäftigt. Kein Mensch.
Das ist ja eine der Überlegungen, die ich oft nicht, das weiß ich selber. Balsamico esse ich als Beispiel.
Ja, wer hinterfragt es?
Ich nicht.
Schon lange.
Ja, du.
Ja, schon lange.
Aber
ja,
wie viel ich gibt's wie du?
Ja, nicht so viele. Eben. Ja. Also es war auch die Diskussion mit meinem Papa.
Versteht.
Der Balsamico-Essig. Der die 10-Kilo-Kisten da bekommen hat und angeblich war er 60 Jahre alter Gereimschaft. Und ich sag, Papa, all die Schnauze.
So, das geht einfach. Wir haben in Österreich einen Mitbewerber beim Schnaps. Das ist Gölles.
Ja.
So, der hat heuer...
Sehr guten Apfelschnaps macht er. War das der?
Na, der, ja, macht auch, aber er macht sicher einen Wahnsinnsessig. Der hat heuer den ersten 40-jährigen Essig aus Österreich gebracht. Und das kannst du dort anschauen. Der hat 1500 Fässer liegen.
Ja.
Und was der, diese Balsamico-Geschichte vom großen Fass zum nächstgrößeren und zum kleinen und so weiter.
Ja.
Der Aufwand ist irre.
Ja.
Und komischerweise gibt's in Italien so viel Balsamico. Es ist unvorstellbar.
Wo man wieder vor 40 Jahren schon dran gedacht haben muss, dass man den jetzt auch überhaupt verkauft.
Er hat das gemacht und hat es im Steirik vorgestellt, glaube ich, vor 4 Monaten. Ja. Und wenn du das trinkst, dann haut's da echt einen Vogel raus, weil das so gut ist.
Hast aber nicht mitgebracht.
Jetzt. Nein, das habe ich nicht mitgebracht, weil ich habe da andere schöne
mitgebracht.
Aber es geht immer nur um Qualität. Und wir brauchen nicht diskutieren, wie viel Prosecco das im Jahr gibt. Oder in Italien gibt es, wo die Fläche nicht da ist. Da muss man das Mittelmeer zupflastern.
Wenn du jetzt oben in deinem Schnäpsen in der Weltklasse unterwegs bist, warum reicht denn nicht manchmal oder warum bietest du nicht noch was an im, ich sag mal, zweiten Liga-Bereich? Was denn ja immer noch besser wäre als der Rest, der auf dem Niveau. Das ist ein Argument, was ich oft mit meinen Kochkollegen führe.
Wir haben das sogar. Wir haben die Marke Brandstadt.
Ja.
Die ist nicht bio. Das Obst ist von österreichischen Landwirten. Ja. Sensationell.
Also, wo du was zukaufst, etc. Okay.
Ja, genau. Ja. Es ist nicht bio, macht mein Sohn.
Ja.
Mit der Paula Bosch.
Ja.
Die Paula Bosch hat den
Hansi. Ist auch nicht dumm.
Nein, hat den Hansi einfach. Ich habe die Paula angerufen und habe gesagt, bitte, ich brauche die auch als Hilfe.
Ja.
Und zwar nicht jetzt als Hilfe für mich, sondern auch damals, wie der Hansi in Betrieb gekommen ist, eine andere Erklärung.
Ja.
Vielleicht eine andere Herangehensweise, wie es ich habe. Und so ist das entstanden. Und Brandstadt ist mittlerweile richtig gut. Ich meine, geschmacklich sowieso super. Und wird auch super verkauft. Und und das ist nicht bio, ist aber alles genau ohne Zucker, ohne den ganzen Scheißdreck.
Gut. Würdest du namentlich Scheißdreck nennen oder nicht?
Nein, das sage ich nicht.
Das würdest du nicht machen. Okay, nein,
Im Privaten mache ich es schon, aber öffentlich nicht.
Weil ich es spannend finde.
Aber wir können es ja wegpiepsen.
Nein, das tue ich auch nicht. Und jetzt ist der Punkt.
Ich bin auch nicht fertig.
Auf das würde ich mich nie einlassen. Mit wegpiepsen.
Nein. Weil es ja spannend ist, wir reden hier über Geschmack. Geschmack, finde ich, lernt man entweder so wie du, man hat ihn, oder man lernt ihn oft im Vergleich. Weil, das sage ich dir nochmal, dieser Haselnuss, ich fand Haselnuss ist eins der dümmsten Getränke der Welt gewesen. Ich habe nicht verstanden, warum alle diesen flüssigen Nougat-Lump da brutal süß hinten raus.
Oder nochmal. Meinst du noch was anderes?
Du hast aber Wahnsinn.
Ja, meine ich ja. Genau. Ich war einfach dagegen und ich dachte, ab diesem Moment, weil ich zuerst das erste Mal mit einem sehr schlechten Produkt konfrontiert worden bin und ich habe das sofort auf jeden Haar, ich habe gedacht, das ist wirklich profane Zuckerrotze. Und dann habe ich das erste Mal einen Haselnuss, dann habe ich Deim misstraut, weil der Geruch so intensiv war. Das kann nicht sein, dass was so klar ist, so nach Haselnuss riecht. Und da habe ich ihn getrunken und war eigentlich voller Verachtung, will ich sagen. Dabei und habe mit einem Punch gerechnet, der mich wieder so, ist halt Zuckerwasser. Und dann kam was und dann kam eine Reise und dann habe ich verstanden, alles klar. Das ist, muss ich echt sagen, ist auch das Getränk gewesen, wo ich am ehesten Qualität anfing zu verstehen. So, ich gehe sonst immer nach meinem persönlichen Geschmack, aber da habe ich einen Qualitätsunterschied sofort merken können.
Hansi Brandstadt.
Ha? Gut, Hansi Brandstadt.
Genau.
Wo geht der Trend hin im Schnaps? Weniger Alkohol? Was hältst du von alkoholfreien Dingern?
Alkoholfrei uninteressant, weil ich bin ein Destillateur und heute jetzt nichts drauf. Weniger Alkohol haben wir schon probiert.
Ja. Ist gut.
Ist gut, aber der Kunde würde es annehmen, wahrscheinlich unter anderen Marke.
Okay.
Das heißt, wenn nicht Reisebaum steht.
Ja.
Weil dann heißt sofort, wenn Reisebaum steht, und das haben wir so gehabt. Ja. Jetzt macht er einfach, oder ein Produkt, das hat weniger Alkohol und verkauft es um einen gleichen Preis. Man muss schon wissen, wenn man das macht, dass der Aufwand nur mehr wesentlich höher ist, weil sobald der Alkohol runterkommt von 42 auf 25, riechst du jeden Fehler, der irgendwann passiert, raus. Du musst nur mehr kräftiger filtern, du musst es nur 13 Mal mehr kosten und so weiter. Das soll die nächste Generation machen.
Ich möchte
mich nicht damit
beschäftigen. Okay. Ich taste mich ein bisschen ran, weil ich mit dir da, ein Produkt habe ich mit dir vor.
Okay.
Aber da muss ich langsam so erstmal meinen Fall. Kann man Schnaps aus Mais machen? Und ja,
natürlich.
Was ist das für einer?
Bourbon Whisky ist aus Mais. 50% Mais. Bourbon
Whisky. Ist Whisky auch Schnaps?
Ja, klar.
Also auch.
Ist ja in Grund, wenn er weiß sein würde,
ja.
Dann kannst du auch Schnaps dazu sagen. Aber Bourbon ist immer mindestens 51% aus Mais.
Was würde denn passieren, wenn ich das aus 100% mache? Was passiert dann?
Super süßer Alkohol.
Okay.
Kann man sicher was Geiles draus machen. Ich wüsste was. Ja.
Könnte man mit Silvi Mais vielleicht eine Koop machen? Würde sich ja anbieten.
Ich bin ja ein Fan von, und ich frage mich immer wieder, warum sich das nicht wirklich durchgesetzt hat, Topinambur. Warum hat sich das nicht wirklich durchgesetzt? Aber ich mochte den wirklich gerne, weil er so ein bisschen was Medizinales hatte, ohne medizinal zu sein, weil er ein bisschen was Thymianiges hatte, ohne Thymian zu haben. Der hatte was, aber war klar.
Aber und ich weiß, dass auch raus. Es kommt nur das Medizinale raus, über das schon destilliert ist.
Ja.
Der Thymian kommt nicht raus. Und Topinambur kannst du so schon den Gast sehr schwer erklären. Süßkartoffel oder Topinambur, ja, wie auch immer.
Wir nennen das nur Schnaps. Schnaps und Kochen, ja, Topinambur. Und, weil
der Claim ist, damit das klar ist.
Nee, ich glaube nämlich, dass auch Topinambur, und jetzt bin ich nicht ganz blöd, nicht ganz schlau. Gott. Topinambur ist auch für Diabetiker, glaube ich, sehr gut geeignet.
Das kann ich dann nicht sagen.
Ich glaube nämlich, ja. Kann man Schnaps, und dann, jetzt komme ich nämlich mit rein, aus Speck und Steckrübe machen?
Nein.
Ah, verdammt.
Aus Steckrübe schon, aus Speck nicht. Wieso?
Naja, weil
ich brauche ja Zucker. Oder Stärke.
Nee, aber du machst da Speck mit rein.
Nein, sowas mache ich
nicht. Ah, so leicht.
Nein. Nein, das macht ja sicher irgendwer, ja, aber ich kann das nicht.
Ich frage ja noch.
Außer du machst dann einen Tim Melzer Speckgeist, ja. Aber dann muss ich mir das überlegen, weil in Gin macht man ja auch Gewürze rein.
Dankeschön.
Das muss man überlegen. Aber Schnaps jetzt per se, dass ich halt sage, das ist hundertprozentiges Destillat oder Schnaps oder Fruchtbar oder Qualitätsbar, das kann man nicht machen. Kann man schon machen.
Wie würde Steckrübe schmecken?
Kann ich da nächste Woche sagen, wann es gekostet hat. Außer du hast heute nicht da, dass ich es kosten kann.
Hast du einen?
Nein.
Ach so, nein,
habe ich nicht. Nein. Wir brauchen.
Ich will einen Schnaps
machen.
Ich möchte mal selber mit rumwursteln, um auch zu sehen.
Du müsstest einmal in die Brennerei kommen. Ich habe die circa jetzt 200.000 Mal eingeladen. Das ist übertrieben, aber 50 Mal sicher. Einfach vorbeikommen, niedersitzen. Und dann schauen wir, was wir machen können.
Nächstes Jahr habe ich ein bisschen Zeit. Wirklich nächstes Jahr mache ich.
Wie oft bist du in Österreich?
Schon oft.
Wie oft bist du mit einem Auto irgendwie unterwegs?
Nie. Rein raus, immer rein raus. Nur Job. Privat bin ich manchmal da.
Wenn du nach Salzburg fliegst,
ja,
bist du mit einem normalen Menschen in 1:20 bei uns und mit mir in 56 Minuten.
Ich würd mich ein Häuschen, also im Salzburger Seenland, da ein bisschen kaufen.
Ja. Aber in 56 Minuten bist du vom Flughafen.
Also schöne Grüße, ne? Also falls da jemand mal was Leistbares hat, ne? Nicht durchdrehen, nur weil ich
Fernsehkoch bin. Wir haben jetzt einen Werbepartner vom Tiroler Touristenverband.
Haben wir wirklich?
Ja, habe ich gerade eine Mail bekommen.
Dann sollen die uns
nicht mit Geld, sondern mit Haus bezahlen.
Hä? Mit Haus?
Ja. Du kriegst ein schönes Haus.
Na, doch eh kein Geld.
Du musst dabei kommen.
Ich gebe dir das.
Ja, okay.
Ich sage, ich will ein Haus schenken.
Dann
toll.
Siehst du es.
Freunde. So ein bisschen, ja, warte ganz kurz.
Nee, ich mache jetzt den Deckel drauf. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Ich möchte aber auch sagen, ich habe mich heute sehr unbeachtet und sehr ungehört gefühlt. Ich bin nur abgeschnitten worden im Wort. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Ich mache hier den Rahmen. Für das Innere seid ihr zuständig. Das habt ihr sehr gut gemacht. Ich finde, Hans hat gar nicht so schnell gesprochen, wie er gesagt hat überhaupt und wie du nicht. Bestätigt Nein, hast.
Ich muss aber dazu ruhig. Sagen, ich habe mir...
Hat noch eine Valium geschluckt vorher.
Ja, hat er?
Ja, genau. Und ich bin... Aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, und jetzt nicht, ohne, dass ich einen Griss ums Maul schmiere, aber es passiert natürlich.
Ja, jetzt kommt's.
Und das habe ich vorher diskutiert. Es gibt in Österreich keinen Podcast auf diese Art und Weise. Es gibt da keinen Willi Schlögl,
Grüße gehen Gerard raus.
Und Adiletten.
Guter Typ.
Und
Curly, ne?
Curly.
Wollen wir nicht vergessen.
Ja, wie ich angefangen habe, war der Curly noch nicht dabei. Ich habe die Nummer 9 gemacht. Ja, und er ist super. Und wenn man die Chance hat, dass man da dabei sein darf, dann muss man die nutzen. Wenn mich heute wer fragt, du fliegst da echt rauf zum Podcast, dann sage ich, ihr Spinner, wenn du eingeladen worden wärst,
da kommt wie unangenehm du, das Zimmer jetzt wieder
ist. Nein, ganz ehrlich, das muss man auch sagen, wir wären da nicht dort.
Schau, Meeresrauschen und Möwengeschrei, ne?
Genau. Schön, aber raus, ein Lücken, Maurer.
Hätten wir, ich sag ganz weiter. Ehrlich, für mich war der erste Koch, und da ist eine ganz dicke Freundschaft nach wie vor in Hamburg da, der Karl-Heinz Hauser.
Ist er in Hamburg gerade?
Nein, jetzt ist er gerade bei McLaren in Sochi. Aber wir haben mit dem Hauser machen wir jedes Catering.
Ja.
Ob jetzt Bursche war, in Le Mans, ob das oder... Ja. Das ist über, und ich sehe ihn vielleicht einmal im Jahr, weil er auch für nichts
erzählt. Vielleicht ist es auch einfach Hamburg und Österreich.
Dass ja, das bei Cornelia genauso.
Ist auch Hamburg.
Ja, drum sage ich
schon. Vierhauser, Hamburg, Wehmann, Hamburg.
Ja.
So, da ist schon viel Österreich. Oh. Andere Sache, und das wirklich mal, deshalb, ich finde das ganz gut. Ich finde Getränkegespräche immer schwieriger, weil natürlich ich da nicht so drin bin und ich auch mir nie Fragen stelle, weil ich bin ja einfach nur ein Trinker. Ich trinke wahnsinnig gerne. Ich möchte gar nicht wissen. Ich will das gar nicht so entmystifiziert haben. Ich beschäftige mich nicht so sehr damit wie ein Tim Raue, der ja wirklich da wirklich Ahnung hat, von dem ich immer viel lerne. Aber eins muss ich wirklich mal sagen, dass ich hoffe, dass das auch von vielen Winzern und auch Schnapsbrenner etc. Produzenten gehört wird. Ihr seid diejenigen, die eigentlich erst das Feuer bei uns in der Gastronomie entfachen, weil ihr seid der Kommunikator, ihr seid der Gesprächsstoff, ihr seid ein bisschen auch manchmal der Zündstoff. So, und ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie ich das allererste Mal in einer Gourmet-Veranstaltung zu Gast war, als Anhängsel von Christian Rach. Das war ein Flurfest beim Feinschmecker.
Mhm.
Boah, waren die Köche langweilig.
Aber die anderen nicht.
Boah, hat es bei den Winzern gebrettert, ey. Da standen wirklich, die Köche haben sich so linkisch, und das meine ich nicht abwerten, gegen uns einfach nur diesen Umgang, sind in ihrer Verkaufsverpackungswelt mit ihren Kochjacken und den schicken Schüchen und Krawatte darunter geblieben. Die Winzer, die im besten Stoff da beim Feinschmecker saßen, dann Gummistiefeln voll gewichsten Korthosen und hatten schon mittags um 12 ungefähr 1,3 Atü, aber nicht destruktiv negativ, sondern voluminös, opulent aus dem Leben, es wurde gelacht, und es war so, hier kommt Schieder, setz dich einfach mal hin da jetzt und trinkst, also es war großzügig, das waren die besseren Gastgeber als die eigentlichen professionellen Gastgeber, und da habe ich viel von gelernt, viel von abgeguckt, und da sage ich jetzt an der Stelle mal danke, und jetzt ist auch gut, jetzt ist auch Schluss, jetzt habe ich mal das letzte Wort.
Du machst bevor einen du Punkt,
jetzt
noch, ne?
Ich mache jetzt mal
Tim einen Punkt. Tim macht einen Punkt.
Ich darf mir aber bedanken.
Nein, das ist jetzt mir voll unangenehm, und lass das jetzt bitte. Danke für die schönen Geschenke. Und gerne wieder. Bring gerne mal jemanden mit, den du auch gerne, weil ich finde es wirklich schwer, über Getränke so zu reden, dass es am Kopfhörer oder wie das Lautsprecher auch, also was redet man? Weil ich will, verstehst du, was ich meine?
Ja. Wir haben so viel über Essen und Trinken geredet und nicht nur über Trinken.
Aber trotzdem haben wir es gut verstanden.
Ist das jetzt eine Beschwerde oder was?
Nein.
Okay, gut.
Du musst das Gesamte sehen. So,
gib mir nochmal das Gesamte. An der Stelle machen wir einen Deckel drauf. Zu hören sind wir, Tim. Wo? Ich hab's vergessen.
RTL Plus.
So sieht's nämlich aus. Hans.
Wo ist da stellst du.
Vielen
Die
Dank.
Besten arbeiten mit den Besten. Ja, Quatsch.
Hast du recht. Vielen Dank, Hans, dass du hier gewesen bist, Tim.
Gerne.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit für deinen Podcast genommen hast. Ja. Samsung Club Handy.
Stark.
Flip 6.
Du, die werden, also Samsung wird ja nicht so viel an coole Leute verkauft wie Apple. Ich bin mir sicher, die Wahrscheinlichkeit könnte bestehen, dass wenn jemand, der für oder bei Samsung arbeitet, dieses Telefon uns jetzt zuschickt. Ich sage an der Stelle, ich möchte keins.
Wenn die meinen Gesichtsausdruck sehen würden, wie ich die Sendung das erste Mal in die Hand gehalten, komm, lass sein.
Also ich will keins.
Gar nichts.
Ich gebe es also gerne weiter.
Also wenn ein Schimpanse sich über technischen Fortschritt freut. Also. Das ist aber wirklich so stark.
So, wir machen jetzt aber den Deckel drauf. Tschüss.
Tschüss, ne?
Ciao.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Toll.
Dankeschön, lieber Hans.
Das war ganz fein.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.